da war ich noch völlig irritiert. Der Benedikt hat dann immer alle Schranktüren aufgerissen, wegen des besseren Schalls.
Ja, Kölsch/Pilz.
Hör auf.
Ja, ist eher Pilz, aber uns gibt halt immer Kölsch. So.
Das ist ein Grund, warum man schlechte Laune nach dem Spiel gegen den FC Köln hat, weil es kein Bier gibt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll Erich den FC hasst. Das ist wirklich pathologisch.
Nee.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Fuchs.
So, da sind wir zum Podcast-Aufschlag Nummer 29 und wir haben heute einige Premieren. Zum ersten Mal moderieren wir, glaube ich, bei gefühlt 97 Grad in den Sonnenuntergang. Wir haben zum ersten Mal zwei Gäste und wir mussten zum ersten Mal eine Folge wegen technischen Problemen verschieben. Aber was lange währt, wird endlich gut und wir haben es geschafft, dass Plattenplausch endlich Ping-Pong und Brause trifft. Lennart, Erich, Richard, schön, dass ihr da seid.
Ja, moin, ne?
Ja,
moin. Hallo in die Runde.
Ja. An die Plattenplauscher natürlich erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Also es ist wirklich unglaublich und ihr seid jetzt schon so groß, dass ihr euch schon eine Sommerpause gönnen könnt. Das kenne ich eigentlich nur von den ganz großen Podcasts. Und dann fragt man immer so wo erwische ich euch? Wo erwischen wir euch?
Lennart, fang du mal an.
Du lachst schon so, aber ja, erstmal danke für das Kompliment. 50 Folgen, wir haben es auch kaum glauben können, als irgendwann die 50 da stand. Und da haben wir gedacht, man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell satt ist. Und da haben wir gedacht, wir machen mal ein kleines Päuschen. Aber Erich hat mir heute schon erklärt, wann wir wieder loslegen. Das ist, glaube ich, noch strikt geheim, aber Erich wird es wahrscheinlich trotzdem verraten gleich.
Das also kann passieren,
kommen
ja.
Wir kommen zurück und haben eigentlich noch mal vor, 50 Folgen zu machen.
Mindestens.
Aber Spaß beiseite. Letzten Sommer haben wir durchgesendet, durch Corona durch und jetzt ja auch immer weiter. Und man merkt irgendwann, dass man einfach mal so eine Pause braucht, weil es ja, du kennst das ja auch, Benedikt und Richie, du bist ja auch die ganze Zeit mit dabei und unterwegs. Das ist schon eben auch ein Aufwand, den man natürlich gerne auf sich nimmt, aber mal so eine Woche oder vier durchpusten und mit neuen Ideen um die Ecke kommen, ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen. Oder, Erich?
Ja, und ich glaube, das Beste an der Idee ist, dass man wirklich mal so ein bisschen auch sich inspirieren kann, ne? Und nochmal. Ja.
Heute zum Beispiel.
So, wir sind ja heute hier auch, um zu lernen. Ne? Man lernt ja nie aus.
Ja, von mir könnt ihr nicht viel lernen. Von dir, Richard, vielleicht, oder?
Ja, wir sind ja heute die vier Ps zusammen, ne? Ping-Pong, Plattenplauscher, eigentlich sogar fünf, wenn du noch den Brause mit reinnimmst. Gute Güte. Aber weißt du, wir schaukeln uns dann, das ist das Ziel für heute und auch für die nächsten Jahre, gegenseitig zu weiteren Höchstleistungen. Also ich finde das ja eigentlich ganz, ganz spannend, dass wir, ja, also wir sind ja fast parallel so ins Leben gerufen worden, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, ja, und jetzt haben sie schon 20 Folgen mehr. Haben wir mal richtig, richtig mal lucht, wir beide, Richard. Also wirklich.
Ja, wir machen das ja hobbymäßig.
Ich bin vom Benedikt zwangsverpflichtet worden.
Ja, ja.
Nein, total. Aber sag mal, das macht doch Spaß, oder? Das ist doch nett.
Das ist so, ja. Vor allem hätte ich nie damit gerechnet. Also ich dachte schon, dass wir vielleicht so 3-4 Leute haben, die uns vielleicht regelmäßig zuhören. Oder wir haben ja am Anfang überhaupt auch gar keine Ideen gehabt, ob das überhaupt angenommen wird. Oder wir waren ja am Anfang wirklich, glaube ich, schon ein bisschen eisig, dass die Leute irgendwie sagen, was ist das denn jetzt? Was wollen die beiden Vögel denn da jetzt? Aber wenn man dann so auf verschiedenen Wegen mitbekommt, wie viel Feedback man bekommt und eigentlich bis jetzt, muss ich sagen, in 50 Folgen gab es, glaube ich, nicht eine negative Äußerung, die uns irgendwie erreicht hat. Und eigentlich hat man das Gefühl, man ist jetzt praktisch schon, also wir fühlen, glaube ich, eine Verpflichtung weiterzumachen, einfach aufgrund der positiven Resonanz, die wir bekommen.
Lennart guckt so ein bisschen kritisch. Ich habe den Vorgesprächen genommen, dass du auch derjenige bist, der die ganzen Sachen schneiden musst. Bist du auch so euphorisch wie der Erich?
Nein, wir haben da eine fantastische Arbeitsaufteilung natürlich. Genau, also Erich ist vor allen Dingen für das Vorprogramm zuständig. Also der ist auch immer sehr früh auf Sendung und hat auch gute Ideen im Vorgespräch und ich muss dann sozusagen im Nachgang so ein bisschen nachliefern, genau.
Lennart kann schreiben wie kein Zweiter, wisst ihr das eigentlich?
Was schreiben?
Nein, aber Das ja, also ich sag mal, ich sag's mal so, ich habe davon schon mal gehört. Ich habe ja mit Lennart auch ja, das ein oder andere tatsächlich gemeinsam auch so beruflich an Konzepten erarbeiten dürfen. Und der Lennart, ohne jetzt zu seriös werden zu wollen, der ist ja jetzt auch zwischendurch immer noch mal ganz aktiv. Da bin ich auch ganz, ganz glücklich, dass wir ihn da überreden konnten, in der Trainerausbildung dabei. Und da hat er natürlich einiges auch von seinem Know-how. Du hast gesagt, er schreibt wie kein Zweiter, schon so ein bisschen reingespielt. Also insofern, wir sind da, glaube ich, eine ganz, ganz gute Truppe. Und das, was du jetzt da angesprochen hast, haben wir auch schon im positiven Sinne beim DTDB gemerkt. Also auch nochmal danke in dem Augenblick.
Ja, das ist ein bisschen zu viel Blumen hier gerade für mich.
Ja, wir sind ja wohl. Ja gut, aber er hat, Podcast, ja, aber also. ich glaube, zu den Blumen, da muss ich ja auch ja traditionsgemäß irgendwie nochmal über die Rückhandschwäche so ein bisschen was ausgleichen, ne?
Ja, mach das mal.
Die habt ihr gemeinsam, ne?
Sprichst du?
Die habt ihr gemeinsam, ne?
Ja, die haben wir gemeinsam, genau. Ja, ja. Nee, aber ich kann das vielleicht noch bestätigen oder ergänzen, was Eri auch sagt. Ich glaube, das Spannende wäre für mich auch mal zu sehen, Benedikt, wir haben ja auch mal drüber gequatscht, ob wir so eine Schnittmenge an Hörerinnen und Hörern haben oder ob das unterschiedliches Publikum ist. Ich tippe mal, dass einige sich beides reinziehen und vielleicht dann sozusagen in beide Richtungen so eine kleine Szene sich entwickelt hat oder eine Base. Ich meine, das Schöne ist ja, dass ihr es auch ein bisschen, also ich finde das auch gar nicht schlimm, unverbindlicher macht, also eher so themenbezogen. Und wir haben irgendwann versucht, das wirklich alle zwei Wochen im Schnitt zu halten. Ja, Erik, so 60-70% schaffen wir das. Manchmal lassen wir mal einen aus. Manchmal haben wir sogar jede Woche was gemacht und ein paar Specials. Aber ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen den beiden Podcasts, sodass wir da irgendwie schon ein paar Entscheidungs- oder Unterscheidungsmerkmale haben. Das ist ja auch ganz gut.
Ja, wobei ich glaube, einmal pro Monat haben wir ganz gut gehalten, Richard, oder? Einmal sind wir, glaube ich, so ein bisschen verrutscht. Jetzt, glaube ich, sind wir so ein bisschen, aber ansonsten, ja, als wir das angefangen haben zu konzeptionieren, war aber auch noch wesentlich strukturierter. Da sollte immer so irgendwie ein Thema Leistungssport, ein Thema Breitensport und dann alle zwei Folgen mal ein Gast. Und das ist jetzt schon auch ganz schön wilder Westen. Aber ich glaube, ja, es gibt Schnittmengen. Es gibt vielleicht auch so ein paar, die vielleicht nur einen von dem Podcast hören. Aber der Richard sagt es immer so schön, ne? So beide so ein bisschen in andere Richtungen, aber also ich habe jetzt in der Vorbereitung auch wirklich nochmal viele Folgen von euch gehört. Ich bin mit euren Stimmen jetzt vertraut und ich habe mich dann auch erwischt, länger zu hören, als ich eigentlich hätte müssen für die Vorbereitung der Sendung. Also,
da hat die Falle zugeschnappt.
Genau. Und bei uns ist es ja schon so auch ein bisschen, wer ist da als Gast, ist sehr abhängig und so, wie viel dann dazuhören, das merkt man schon auch, aber tja, das ist ganz cool eigentlich. Ich kann mich da euch eigentlich auch nur anschließen. Wir haben ja auch so ein bisschen, zum Richard damals gesagt, komm, also ich höre selber gerne Podcasts und komm, es gibt keine Tischtennis-Podcasts. Da wusste ich ja nicht, dass ihr im Hintergrund auch schon was plant.
Dass wir auch die Idee hatten, ne?
Genau, dass ihr auch
die Idee hattet. Aber wie war das bei euch, bevor dann die erste Sendung tatsächlich draußen war? Also wir haben, ich meine, wir haben jetzt schon wirklich oft auch über die technischen Mängel, oder wir haben es ja auch nochmal alle vier irgendwie erfahren, dass es nicht ganz so einfach ist. Aber wie lange hat es bei euch gedauert?
Also Richard, ich antworte kurz, dann darfst du, ne? Okay.
Ja, ich guck mal, ob ich noch was gerade bügeln muss.
Also die Idee war ursprünglich von mir, weil das ja 2020 war, das ja Anfang 2020 und da war Olympia und Olympia ist ja auch immer so ein bisschen schwierig mit Rechten und was macht man da vor Ort und so, und da habe ich mir auch gedacht, ja, keine Ahnung, nur Texte schreiben und Fotos und so. Wie wäre es denn mit Podcast da, das irgendwie noch als zusätzlichen Kanal zu machen? Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann kam halt im März dann Corona und geplant war das tatsächlich schon davor. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wir waren das beim ersten Mal richtig. Wenn wir die ersten drei Folgen haben wir noch zusammengesessen im Büro tatsächlich. Also
wir haben stimmt, die Bilder kann ich mir auch noch erinnern, habe ich euch nicht mehr gesehen.
Genau, ja. wir haben ein Aufnahmegerät und halt dann analoge Mikrofone gehabt und
ja, und der Benedikt, da war ich noch völlig irritiert. Der Benedikt hat dann immer alle Schranktüren aufgerissen wegen des besseren Schalls.
Ja, aber ich glaube, jetzt werden die Interne hier ausgeblattet. Ich glaube, es hat nichts gebracht.
Aber gut, ich sag mal so, der Lennart ist da ähnlich perfektionistisch, was den Sound und was da die technischen Einstellungen. Also wir haben da auch
immer im Auto gesessen, richtig reingewühlt. Wir haben uns richtig reingelegt. Ich habe noch so ein paar alte Radio-Connections von früher und habe da ein bisschen rumgefragt, wie ist es mit Podcasts. Und dann haben die mir natürlich dann gleich diese Profi-Programme gegeben, was im Nachgang wahrscheinlich sogar viel zu viel Aufwand war für Also für, ne, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch gut, dass wir es gemacht haben, aber es hat auf jeden Fall diverse Stunden und Bierkästen gebraucht, bis dann die Leitung stand. dann was war ein schöner Glücksmoment, oder Erich? Das war
boah, als das dann geklappt hat und auf beiden Spuren dann irgendwie, also auf beiden Audiospuren dann irgendwie ein Ausschlag zu erkennen war.
Oh. Ja, das ich habe ja. Das, ihr habt das ja ganz schön in eurer Jubiläumsfolge gehabt, das ja ganz schön.
Ja, weil es auch wirklich, bahnbrechend ist, was das gekostet hat an Nerven.
Ja. Wobei jetzt hier für die Zuhörer, wir machen das jetzt quasi über so ein Online, Art Online-Plattform, ja, wo das dann erstmal in eine Cloud reingeladen wird und dann kann man sich quasi die Audiospuren wieder runterladen. Und die ersten Folgen haben wir das noch auf so ein Diktiergerät aufgenommen oder auf so ein Zoom-Aufnahmegerät und da wusste ich auch immer nicht so genau, ob es das jetzt aufgenommen hat. Und dann habe ich, wenn wir die Aufnahmen beendet haben, sofort die Speicherkarte raus in den Computer und geguckt, ob das aufgenommen hat.
Und ja, da kann ich dem Lennart auch einsagen. Also das Codewort, nachdem wir fertig sind, heißt Save Project. Das ist.
Hast du mal vergessen zu safen, Lennart?
Ja, ich habe einmal vergessen zu safen. Es hat zum Glück wirklich, es war eine der Sendungen oder Folgen, die dann auch sehr gut war. Also im Sinne von viele Hörerinnen und Hörer hat das interessiert. Ich glaube, wir hatten auch einen Gast oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal gesagt, oh, ich habe das Ding nicht gespeichert. Und dann waren die aber zum Glück auto gespeichert und auch einigermaßen so, dass man alles noch nutzen konnte und auch aktuell war. Aber da habe ich es mit kaltem Rücken runtergelaufen, weil wir, ich weiß nicht, ob wir Adam Barbro in Amerika erreicht haben.
Nee, oder in Taiwan, glaube ich. In Taiwan, glaube ich, morgens um 9.28 Uhr oder so.
Ja, naja. Habt ihr so, wisst ihr, welche Folgen bei euch so am besten waren? Also jetzt ohne, dass man Zahlen ja so nennen muss, aber was waren so bei euch so die Highlight-Sendungen? Wisst ihr das aus dem Kopf?
Darf man das sagen, Richard? Man sagen, nur die schlechtesten nicht. Ne? Die schlechtesten waren auch meistens die, wo wir keine Gäste hatten, also wo nur wir zwei gesprochen haben. Das unterscheidet uns dann wahrscheinlich auch von euch. Wir beide genügen nicht für den Podcast. Also ich schon gar nicht, der Richard vielleicht noch. Aber ja, die besten waren Timo, ja, also schon so ein bisschen nach Prominenz der Gäste auch, ja, aber okay. Teilweise auch zum Beispiel sehr erfolgreich war auch die mit Sascha Nims, wo es so ein bisschen um Trainingswissenschaften ging, die wurde sehr viel geklickt, weiß ich noch, und ja, Dima, Timo, sind dann schon die, das Lustige ist ja, das nimmt ja immer noch zu, man hat das Gefühl, so ab und zu entdeckt man immer wieder jemand im Podcast und hört sich dann alle Folgen an und das wächst ja alles
ja, das ein bisschen. Ist so.
Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, aber ja, ich glaube, die erfolgreichste ist die erste, die allererste ist noch nach wie vor auf Platz 1 und dann, glaube ich, Dima und dann die mit Rossi, aber das ist natürlich auch unterschiedlich, weil manche haben wir jetzt erst vor kurzem gemacht und andere laufen schon seit 2 Jahren, das kann man so nicht sagen. Aber qualitatives Feedback ist tatsächlich dann nochmal was anderes, ne? Wir hatten zum Beispiel die Folge mit Markus Lietzau, der jetzt Rennfahrer und Zahnarzt ist, da habe ich auch viel Feedback bekommen an deutschen Meisterschaften vom Papa Stumper. Er sagt, es war die beste Folge und er hört jede Minute vom Podcast, aber die mit Markus Lietzau, die war die beste, wie der Rennfahrer.
Gegen wen habe ich noch gespielt?
Gegen Markus Lietzau. Hast du gewonnen?
Ich meine ja, in der Oberliga Ost damals.
Okay.
Ja, da waren seine großen Bundesliga-Zeiten auch vorbei schon, oder Erich? Du hast
ja, ja klar, natürlich, da war er schon
Rentner, wahrscheinlich, Alter. Da kam er kurz nach der Wurzelfüllung nach Hause und dann sagt er, okay, jetzt muss ich gegen Erich
noch spielen. Komm, den schnapp ich mir auch noch schnell weg.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Markus Lietzau. Ja, es gibt so viele Typen, ne? Es gibt so viele Typen im Tischtennis, die auch irgendwie dann quer gegangen sind. In andere Bereiche rein.
Zum Beispiel?
Das stimmt. Ja, wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Ich meine, jetzt können wir es auch offiziell machen. viele kennen ihn mit Sicherheit, Adel Massard. Also den Tischtennisspieler Adel Massard.
Ja. Also, du weißt übrigens, Erik, dass der Adel mein langjähriger Doppelpartner übrigens gewesen ist.
Auch das?
Auch das, genau.
Also ja, ich war mir sicher, dass das irgendwie, also dass ihr alterstechnisch, glaube ich, dass er da in einer Phalanx.
Ja, also mein Gott, das darf man ja nicht vergessen bei aller, ich sag mal, Paradiesvogelgeschichten, die sich um Adel Massard ranken. Der konnte natürlich auch wirklich spielen. Also er war Afrikameister, hat gegen Atlanta Musa damals, meine ich, im Finale gewonnen. Also der hatte dann schon auch ein gewisses Niveau, hat sich
für Olympia auch qualifiziert. Genau.
Ja, und der hat da auch schon ein bisschen wirklich Gas gegeben und da eine Menge eben draus gemacht. Und ja, alle Jülicher Fans werden den wahrscheinlich noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Den Flickflack, den er dann immer gemacht hat bei wichtigen oder auch unwichtigen Spielen.
Den habe ich live gesehen als Zuschauer. Den habe ich live gesehen bei Helga Hannover zu Gast. Und dann hat er den über den Tisch gemacht und ich dachte, ich bin bei das Fest der Turnspiele oder so angekommen. Da hat er eine komplette Kür da am Tisch entlang zelebriert. Stark. Die Halle stand Kopf. Ich war auch völlig entgeistert. Ich dachte, ich soll auf den Vor- und Topspin achten und nicht da irgendwie auf den doppelten
Trittberg. Ja, den konnte auch ganz gut, ne? Die Vorhand klebe, die lief, ne?
Ja.
Ja, und jetzt ist er erfolgreich. Ich meine, ich sage jetzt mal, unsere Hörer vom Plattenplausch wissen, dass ich ja so eine kleine Affinität zum Galopprennsport pflege. Und auch da ist der Adel jetzt ja eingestiegen. Als Quereinsteiger, das Adelresort ist da auch, muss ich sagen, in letzter Zeit nicht ganz unerfolgreich. Also der hat sich auch da nach oben gewühlt.
Und du hast gelernt, dass man Pferde, Grüße gehen raus an alle Pferdeliebhaber, auf jeden Fall immer Pferde nennen soll und nicht...
Und nicht Gäule, das ist ja genau. Nicht Gäule, das ist richtig.
Nein, aber ein spezieller Typ, der sicher eine ganze Folge sowohl bei uns als auch bei euch mit Inhalt füllen könnte, wenn er denn wollte.
Das ist Fakt, ja.
Habt ihr denn eigentlich eine Lieblingsfolge? Also ich habe ja fast alle Folgen gehört, aber wenn ich jetzt noch eine hören müsste, welche von den 50 wär's denn? Habt ihr da noch eine, die ihr raussucht, die euch im Gedächtnis geblieben ist in den 2 Jahren?
Ja, wir haben ja dann immer so, ich sag mal, so lustige Namen versucht, uns auszudenken mit Sätzen oder mit Themen irgendwie, die dann im Podcast gefallen sind. Boah, aber warte, ich sag's dir sofort.
Also ich würde,
ich hab's jetzt hier nicht, nee, ich hab's jetzt
also
hier
die
nicht
die erfolgreichste drauf. Sendung ist bei uns auch die erste, genau wie bei euch. Ich glaube einfach, dass da viele, die neu einsteigen, sich immer die erste reinziehen. Ich habe mir die erste auch mal vor kurzem nochmal so in Stücken nochmal reingezogen, glaube zum dritten Mal, um mal so zu sehen, wie man sich so entwickelt hat. Ja, da hört man noch ein bisschen stärker die Euphorie, glaube ich, raus in der ersten Sendung. Also so, dass man es überhaupt schafft und dass man on air ist oder dass man das dann sendet. Ich fand auch die Sendung mit Gästen oft sehr spannend. Also wir hatten ja auch diverse Gäste. Ich fand, wir hatten so eine Goldsendung mit Patrick Franziska und Valentin Baus zusammen. Ich glaube, die wurde sehr gut angenommen und die lief auch so bei uns beiden so im Gefühl sehr gut rein mit 2 Gästen nacheinander direkt. Da war so sehr lebendig und kurzlebig. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gar keine so eine richtige Lieblingssendung. Ich habe eher so Lieblingsmomente mit Erich.
Also wenn man ja, da bin ich jetzt aber gespannt.
Da habe ich auch viele. Ja, ich meine, ich würde sagen, auf jeden Fall war ein Höhepunkt unser Weihnachtsspecial mit der, war das Weihnachtsspecial? Ja, das ja, Weihnachtsspecial, als wir uns hier, als wir hier bei mir im Wohnzimmer auch noch irgendwie Instagram Live dazu aufgebaut haben. Das war dann technisch nochmal eine Hürde und da war dann auch, dass das dann endgültig geklappt hat, das war auch, ich sage jetzt mal, zu Beginn der zum geplanten Sendungsbeginn stand das nicht fest, dass das so klappt, wie es dann am Ende geklappt hat.
Zum geplanten Sendungsbeginn haben wir gerade den dritten Gang zu essen bekommen und hatten den Laptop noch nicht mal aufgeklappt. Vielleicht lag's, also ja. Ich wurde dann so okay, um 19.53 Uhr wurde ich relativ hektisch, als der Nachtisch serviert wurde und wir gesagt haben, wir gehen um 20 Uhr auf Sendung, aber wir noch gar nicht wussten, in welcher technischen Ausstattung. Also es ist schon etwas chaotisch manchmal bei uns, aber ich glaube, die meisten kennen uns da und nehmen uns das auch nicht übel, zumal wir normal ja wie auch immer einen Tag später dann ausstrahlen oder senden.
Ja. Aber für mich noch ein absolutes Highlight auch die Sendung mit Tombo, als wir da leider über den Ukraine-Krieg sprechen mussten. Da haben wir auch sehr, sehr viel Feedback bekommen und konnten, glaube ich, auch ein bisschen was bewegen, dass da vielleicht nochmal der eine oder andere nachgeguckt hat, ob er irgendwo noch ein paar Taler oder einen Schrank oder ein Regal irgendwie übrig hat. Das war, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Moment, den man erwähnen kann.
Ja, das war vor allem die seriöseste Sendung, glaube ich, ne? Da war uns
nicht ja, so aber
war,
auch die traurigste
nicht, irgendwie. Ob ihr es auch hattet, so, es war irgendwie so eine Phase, wo man auch irgendwie jetzt nicht so einfach sagen konnte, wir machen jetzt so weiter wie bisher und machen da so einen Quatsch nach dem anderen irgendwie oder lachen uns auch, also haben versucht, gute Laune zu verbreiten. Das fand ich jetzt echt bei 1, 2 Sendungen gerade, als dieser Ukraine-Konflikt oder der Angriff gerade so losgegangen ist, da ja, fand ich jetzt irgendwie auch schwierig, da irgendwie Business as usual zu machen im Podcast. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist.
Ja, wir warten, Benedikt und ich warten jetzt. Also ich kann da im Prinzip anschließen, wenn ich mal vorpreschen darf. Wir hatten die Nastja Bondareva eben da im Podcast und das war auch, ja, ich sag mal, schon so ein, beklemmend ist der falsche Ausdruck, aber das war dann kein Augenblick, wo man, was wir ja sonst auch immer gerne mal, so wie ihr auch, man sich die Bälle so ein bisschen zuspielt, das war dann doch so eine Situation, wo du eher ins Schlucken gekommen bist und einmal auch selbst innegehalten hast, ja, weil ich meine, man müsste auch jetzt ja noch, ich weiß nicht, was Tag 147, was ja noch lange nicht ausgestanden ist, also dieser schlimme Krieg, aber da mussten wir tatsächlich auch, ich sag mal, einmal mehr schlucken. War das richtig so, Benedikt? Also so habe ich es zumindest gespeichert.
Ja, das auf jeden Fall, und ich habe mir gerade so überlegt, also klar, das war jetzt so von den Emotionen her das Schlimmste oder das, ja, Krasseste, aber es ist ja schon irgendwie, seitdem wir diesen Podcast laufen haben, bei euch so ähnliche Zeitschiene, ist das ja mit dieser ganzen Corona-Krise, ich weiß noch, ganz am Anfang hatten wir, das ist natürlich jetzt nichts, was, wo es um Leben und Tod geht, aber ich weiß noch, wir hatten diesen Saisonabbruch, wo ja beim Deutschen Tischtennisbund auch die Hölle zusammengebrochen ist, hatten wir als Thema, was da lief, und dann immer wieder dieses, was uns da begleitet hat und so weiter und so fort, also irgendwie so richtig, seitdem es die beiden Podcasts gibt, ist Ausnahmezustand in Tischtennis Deutschland. Ich denke,
wir sind auf jeden Fall krisengeschult, ne?
Genau. Das hat jetzt nichts mit uns per se zu tun, das ist klar, mit Ukraine. Wir hatten das jetzt nicht so breit wie ihr. Wir hatten ja die Nastja ein paar O-Töne eingesammelt, haben uns ein bisschen drüber unterhalten, aber das ist ja einfach auch ein schwieriges Thema, und ich hoffe, es begleitet uns nicht mehr allzu lange, aber ja, schwierig, finde ich.
Benedikt, ich glaube, dein Kind schreit gerade im Hintergrund.
Dass die Mikrofone so gut sind, ne?
Ja.
Ich habe letzte Woche schon, also ist es ungewohnt, dass wir um 20 Uhr aufnehmen. Für euch ist es ja gewohnt.
Bei uns
ist
Problem, wir sind normalerweise ein bisschen, wir sind heute früh, wir sind heute in der Frühschicht.
Ja. Das Problem ist, bei uns sind zwei mittlerweile, und wenn das eine schläft, dann schreit das andere auf, ne? Und dann sind beide wach, und das ist so ein Ping-Pong. Von daher, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, werde ich wahrscheinlich eine nicht allzu gut gelaunte Ehefrau im Wohnzimmer vorfinden, aber ist mein Job, ja, also ich mache das ja nicht so zum Hobby wie ihr mit dem Podcast.
Ja, genau.
Hier, wird man dafür bezahlt, das ist ja stark.
Ja, also die Stunden schreibe ich mir auf heute, da kannst du einen drauf lassen.
Das mache ich.
Was ich schon wieder merke, ist hier, ich habe mir hier so ein paar Seiten aufgeschrieben mit Themen und so.
Ja, komm, dann mach mal.
Ja, es sind 2% jetzt, die wir geschafft haben. Wir sind schon bei über 20 Minuten Aufnahme. Plattenplausch-Ranking habt ihr. Nee, pass auf, wir machen es anders. Wir haben das Spiel, habt ihr schon mal einen Podcast von uns gehört? Sicherlich. Wir haben bei jedem Gast das Spiel Ping-Pong, ja, und kommt ihr natürlich nicht drum rum, das ist klar. Das das wird euch jetzt auch zuteil. 11 Fragen, 11 kurze Antworten. Ich stelle die euch beide, ihr müsst beide antworten.
Da muss ich ganz kurz einmal leider dazwischen grätschen, aber den Kameraden Lars Hielscher um 11 knappe Antworten zu bitten. Also das ist...
Da gibt es einige bei uns.
Ja, also, aber gerade den Lars um 11 kurze Antworten zu bitten, das funktioniert nie im Leben.
Also wer sich daran erinnern kann, er hat es auch nicht geschafft.
Er hat es auch nicht geschafft, nee, aber ich glaube, er hat es irgendwann auch, er hat es nach der vierten auch gar nicht mehr versucht.
Doch, er hat es versucht, war wahrscheinlich trotzdem relativ lang.
Es war trotzdem ein Versuch, ne?
Ja. Bei Richard hat es auch ein bisschen gedauert, oder? Ich glaube, ich habe es mit dir in der allerersten Folge gleich gemacht, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, ich hab dann so ein paar Joker gezogen, glaube ich, irgendwie so, ne?
Ja, diplomatisch wie immer als Sportdirektor. Nee, pass auf, es geht locker los, und das zieht dann ein bisschen an hinten raus, glaube ich, aber
bei den schmutzigen Fragen muss immer Erich parieren.
Wer antwortet denn? Gibt's
ihr beide, ihr müsst beide antworten, ja?
Ach so, wir müssen zu jeder Frage beide antworten.
Zu jeder Frage beide antworten, ja, also. Verständlich, ja. Das
Na ist, los.
Okay. Frage 1. Schnitzel oder Currywurst?
Beides.
Gar nichts.
Geht ja gut los. Aber waren kurze Antworten. Die zweite ist noch leichter. Vorhand oder Rückhand?
Rückhand.
Vorhand.
euer größter Tischtennis-Moment?
Jeder einzelne.
Na komm jetzt, also.
Oh. Jetzt komm, komm bitte dich.
Ja, also...
Viertelfinalsieg Westdeutsche Meisterschaften gegen Erich Bottroff, 4-3. 2018 oder 19, I don't know.
3 Finalsiege bei westdeutschen Meisterschaften gegen Lennart Weking. 2017, 2016, 2012.
Schade, dass ich jetzt keinen Screenshot gemacht habe hier.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Er hatte was anderes vor, aber ist okay.
Ja, du bist bösartig geworden.
Sehr gedankenschnell auf jeden Fall. Ja gut, die nächsten 2 Fragen hängen vielleicht auch damit zusammen. Eure bitterste Niederlage.
Ich fange an, ich habe die sofort im Kopf. Matchball für die Einzelmedaille gegen Patrick Franziska, Viertelfinale Deutsche Meisterschaften 2000 und
in Chemnitz, ich hab's gesehen.
15 oder 18 war das auch in dem Dreh, ne? Kann das sein?
Boah, ich hab's gesehen.
Chemnitz war 15 und 20.
Genau, da war
dann
ich
war's 15.
Relativ nah dran an der Medaille. Den Ballwechsel habe ich relativ häufig nochmal nachgespielt.
Und, was hättest du anders gemacht?
Ich glaube, Dirk Huber hat von der Tribüne runtergeschrien auf Mitte und ich habe wirklich glatt wieder einen Rückhand reingezogen, diagonal, und er hat einfach nur abgeblockt und ich habe abgekantet. Ich glaube, wenn ich seinen halblangen Aufschlag ein bisschen besser, also den Angriffsball ein bisschen besser platziert hätte, der Patrick war auch ziemlich eisig, glaube ich, dann hätte es vielleicht gereicht. Aber you never know.
Ich muss schieben. Ich beantworte die, aber ich habe die jetzt so schnell, weil ich habe gerade diese ganze Tischtennisspielerei, habe ich gerade so weit von mir weggeschoben im Urlaub, aber ich komme da auf jeden Fall drauf zurück.
Okay.
Also bei Erik kann ich euch also zumindest eins sagen, wenn ich als Gegner ihn sehe, jetzt mittlerweile spielen wir nicht mehr gegeneinander, weil er natürlich da oben, wo er nächstes Jahr vielleicht schon wieder mal gucken.
Ich komme wieder.
Wenn Erik verliert insgesamt, hat man das Gefühl, es sind oft sehr bittere Momente für ihn.
Ja, eigentlich kann ich jede Niederlage so ein bisschen als die bitterste, ne? Aber ich werde mir da gleich noch was überlegen, wann es ganz schlimm war.
Okay, eine Frage, aber einmal musst du noch durch. Euer hattest das Duell gegeneinander. Ich wusste nicht, dass ihr das jetzt alles schon im Vorfeld quasi abarbeitet.
Boah, da gab's so viele.
Am Anfang in unseren wilden frühen Jahren haben wir uns wirklich auch am Tisch nicht so gern gehabt.
Nee.
Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich mehrere Spiele gehabt haben, wo wir beide kurz lachen müssen, wenn irgendeiner was sagt oder macht. Was jetzt,
haben die diese Gift-Matches von früher, die haben mittlerweile im Vergleich dazu fast Freundschaftsspielcharakter.
Ja, ist wirklich so.
Aber es ist
vor
auch so,
im Doppel. Vor allem im Doppel. Also da muss man sagen, Doppel, wenn wir gegeneinander spielen, das ist dann, da wundern sich unsere Partner oft, dass das, was da eigentlich los ist, weil wir noch einen anderen Spieler sehen, als den wir sonst kennen. Ja. Aber das härteste Match gegeneinander, ich fand das härteste Match auch, also natürlich war es auch ein tolles Match, aber wirklich dieses 4-3 beim Westdeutschen, das war auch, glaube ich, ein
in Bielefeld Spiel. fand ich
ja, wir haben ein sehr langes, heftiges Match gehabt beim Westdeutschen, also mehrere, und die meisten hat Erich klar gewonnen. Leider.
Es war immer ein enges Höschen hinten raus.
Na gut.
Aber das kommt er dann immer mit seiner Rückhandpresse da raus in meine tiefe Vorhand, dann komme ich mit der dicken Plauze nicht hin.
Da brauchst du Rollschuhe.
Ja, das ist wirklich. Oder ich muss mal zum Adel in die Klinik.
Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, vielleicht noch eine kleine Anekdote, wenn ich gegen Erich spiele. Ich versuche immer ein bisschen zu überraschen, gerade am Anfang mit irgendwas, meistens mit einer Rückhand, tiefen vorn raus, wie er sagt. Eine einzige bei 0-0, wenn ich locker bin.
Und nee, beim Blocken.
Beim Blocken oder letztens habe ich zum ersten Mal in meinem Leben sowieso, glaube ich, Premiere eine Banane so rausgedreht, tiefen Vorhand. Erich hat durchlaufen lassen, habe mich angeguckt und hat einfach aggressiv angefangen zu lachen vor 150 Zuschauern. Fand ich so mittelcool.
Aber ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen, bevor wir mit Ping-Pong weitermachen. Wie war eigentlich euer Beziehungsstatus, als ihr euch entschlossen habt, gemeinsam einen Podcast zu machen? Wart ihr da schon dicke Freunde oder wie ist es jetzt?
Ich weiß gar nicht, ich hatte immer sehr viel Spaß mit Erich auf den Auswärtsfahrten, sowohl im WDR als auch im Bus.
Also ich würde sagen, wir haben uns in den Spielen natürlich schon groß bekriegt, würde ich sagen. Aber insgesamt war das jetzt nie so, dass wir uns gehasst hätten, glaube ich. Vielleicht kurz danach mal 5 Minuten, wenn du verloren hast. Ne?
Das wäre eine gute Basis. Irgendwie dachte ich, ich hatte Erich angerufen und er war sofort im Boot. Also ich glaube, wir hatten schon eine gewisse Grundsympathie füreinander, auch für das gemeinsame Quatschreden vor allen Dingen.
Ja, und es gab für mich auch einen Punkt, Lennart, kannst du dich noch daran erinnern, als wir mal von einem Auswärtsspiel, irgendwie ihr seid mit dem Kölner Bus zurückgefahren von irgendeinem Auswärtsspiel aus dem Süden und wir auch aus dem Süden, und dann haben wir da uns gegenseitig die Sprachnachrichten hin und her gepfeffert, die wir natürlich so nicht veröffentlichen könnten. Und dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, ob man das nicht eigentlich auch
verkaufen kann.
Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, man kann es zwar aufnehmen, aber man kann es nicht verkaufen.
Und so ist ja, so das ist die Grundsubstanz eines Podcasts, ne?
Ist relativ dünn eigentlich, ne? Aber wir schlachten das Feld aus.
Ja. Also ich habe den Richard eindeutig nach Qualitätskriterien eingestellt. Ja, ich habe mir überlegt, wen kannst du schicken, wer kann was erzählen, und bis jetzt hast du gut
geliefert. Ja, aber da wird es aber euch im Büro noch ein paar andere geben, oder?
Ja, nee, aber da sehe ich Richard auch ganz klar auf
einen. Ja, natürlich ist der Richard ganz weit vorne, das ist klar, danke, aber ich meine,
danke, wird ja sehr schön.
Der Richard, der ist das, also weil wir es ja schon hatten, das schnellste Gaul bei uns im Stall, das muss er wirklich so sagen. Ja, machen wir schnell weiter. Nächste Frage. Euer Lieblingspodcast. Muss kein Sport- oder Tischtennis-Podcast sein.
Ja gut, fest und flauschig, das ist ganz klar.
Ja, muss ich auch sagen. Bin ich auch großer Fan von.
Ja, ich auch. Muss ich auch.
Alles zugehen. Gesagt ist auch, alles gesagt, muss man sagen, ist auch oft cool.
Das stimmt, ja, je nach Gast halt.
Genau.
Ja. Also fest und flauschig, Richard, mit Jan Böhmermann ist das und dem legendären Olli Schulz, dessen Tischtennis-Duell gegen Timo Boll ja nie zustande gekommen ist.
Genau, davon habe ich auch schon gehört, genau.
Der wichtigste Schlag im Tischtennis?
Das ist der Aufschlag.
Vor Topspin.
Der schwierigste Schlag im Tischtennis?
Ist der Vorhand Topspin.
Ist der Vorhand Topspin, ja, das stimmt. es kann auch manchmal der Rückhand Topspin sein.
Richard, der schwierigste Schlag im Tischtennis, was ist das für dich?
Der schwierigste Schlag im Tischtennis.
Der Schlangenaufschlag.
Das könnte der Schlangenaufschlag sein, vor allem dann, wenn man sozusagen in einer Tischtennisschule steht, dann sich ganz aktiv den Schwächsten der ganzen Gruppe rausnimmt, den Schlangenaufschlag vollführt. Derjenige, der dann als Opfer den Rückschlag machen muss, den Ball natürlich irgendwo hinspielt, und derjenige, der den Schlangenaufschlag, und ich war es nicht, gemacht hat, dann sozusagen auf die Tribüne mit den Bundesligaspielern ruft, die noch in Erwartung des Trainings da sitzen. Und dann sagt er, und der da oben, der hat die gleichen Probleme gehabt wie du eben. Aber wenn du regelmäßig zu uns in die Tischtennisschule kommst, dann kriegen wir das hin. Das war perfekt. Das werde ich nie vergessen. Das war ein O-Ton.
Und trotzdem ist die Werner Schlager Akademie pleite gegangen. Normalerweise wäre das doch ein Stammgast gewesen, oder? Ja.
Aber ich gebe es zu, es war nicht die Werner Schlager Akademie.
Nee, ich kann es mir aber vorstellen.
Ja. Jetzt waren wir beim Schlangenaufschlag. Der Wahnsinn.
Ja, der Schlange, den habe ich auch schon mal gefressen. Kurz habe ich mitgefühlt bei den deutschen Meisterschaften, als Sadie Meissner den bei 14-15, war kein Schlangenaufschlag, aber den hat den Tobi Hippler gut verladen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
Das habe ich, ja gut, das ging ja durch alle Kanäle, ne?
So weit war ich auch von Richards Aufschlag weg, mit dem Unterschied, dass seiner auf dem Tisch war. Frage Nummer 9. Diesen Gast hättet ihr gerne mal im Plattenblausch. Gerne auch kreuz und quer.
Oh, wir haben so viele Gäste gehabt, von denen wir niemals gedacht hätten, dass wir die überhaupt irgendwie ans Mikrofon zu uns kriegen.
Kann auch ruhig ein bisschen fantastisch sein. Ja, muss jetzt kein Tischtennisspieler sein oder
Tischtennisspieler. Geht jetzt aber die große Politik los, ne?
Bjarne Mädel hätte ich gerne mal im Podcast gehabt, weil der wohl auch Tischtennis begeistert ist, und ich finde ihn ziemlich witzig und lässig.
Den noch nie gehört.
Doch, den Tatortreiniger, den kennst du auch.
Ach, den, ja.
25 km/h hat er auch mitgespielt, wo es ja auch um Tischtennis ging.
Genau, der ist Tischtennis begeistert, deswegen dachte ich, vielleicht kann man den nochmal irgendwann irgendwie kriegen.
Und hier der Ernie von Stromberg war das doch auch,
genau,
oder?
Genau.
Ach, über den hatten wir nochmal gesprochen auch, ne? Ich bin ja so ein Stromberg-Fan auch, ne?
Mhm. Und Jan Böhmermann würde ich auch gerne mal im Podcast haben.
Bin ich als, ja, dann sage ich Olli Schulz, dann haben wir das dann. Haben wir das auch geklärt.
So, das perfekte Getränk nach dem Spiel.
Pilz.
Ja, Kölsch/Pilz.
Hör auf.
Ja, ist eher Pilz, aber uns gibt es halt immer Kölsch.
So. Ja. Das ist ein Grund, warum man schlechte Laune nach dem Spiel gegen den FC Köln hat, weil es kein Bier gibt.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll Erich den FC hasst. Das ist wirklich pathologisch. Er will es nicht wahrhaben, aber er ist wirklich, also es ist... Wir haben auch schon, ist egal, wer da coacht, ist egal, wer da spielt.
Also, sind alle bösartig.
Ich bin froh, dass er bei mir so eine kleine Klammer macht, aber so grundsätzlich ist es irre. Der läuft mit 200 Puls in die Halle ein. Und wenn dann irgendeine Bande quer steht, dann rastet der schon komplett aus.
Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Zuschauer applaudieren wir immer. Aber die, die Kölner.
Alle, klar.
Stimmt, ne?
Die Kölner, ja, klar. Ist auch sehr.
Die Kölner, die haben aber die haben einen zu guten Draht auch zum, Schiedsrichterwesen. Ist oft einseitig in der Biggerhalle. Oh, da freue ich mich jetzt schon.
Ich hab so ein bisschen schade. Gefühl, wir sind jetzt Therapeuten, Richard, oder? Kann das sein so?
Schade, dass wir nicht im Pokal gegeneinander spielen. Ja, dann
möchtet ihr drüber sprechen? Wollen wir darüber reden? Wollen wir einen Arbeitskreis bzw. einen ja. Stuhlkreis bilden?
Nee, ich würde euch erstmal einladen zum Spiel. Guckt euch das mal an, objektiv, und ja. Dann können wir nochmal gucken, was ihr dazu sagt.
Da wäre ich aber dabei. Das wäre gut. Ja. Wenn ich einmal einen objektiven Zuschauer hätte.
Richard, mach doch mal ein kurzes Psychogramm von den beiden. So in zwei Sätzen. Kriegst du das hin?
Oder auch vierseitig, wie du möchtest.
Also ich würde sagen, wenn ihr, nicht, wir müssen das ja ganz kurz und prägnant machen. Da trifft der Kopf den Bauch. Und da kann sich jeder jetzt aussuchen, wer was ist. Also insofern, ich glaube, dass Erik unheimlich viele Entscheidungen aus dem Bauch und aus der Emotion eben irgendwo trifft. Und ich denke, dass der Lennart schon so auch beim langen Aufschlag so ein bisschen mehr eben darüber nachdenkt und reflektiert ist. Und insofern passt ihr sehr gut in diesem Podcast zusammen. Und eigentlich müsstet ihr auch doppelt zusammen mal spielen, weil ihr glaube, vielleicht könnt ihr
ja.
euch gut
erkennen. Haben wir ja schon längst.
Doppel. Ach, Richard, wenn du das Ach, gesehen so, hättest, wir hatten die großen Jungs auf der Schippe, aber wir haben es, also ich.
Das ist auch die Ach, Geschichte, wo Erich irgendwie, also wir beide, ich jetzt schließe ich damit ein, weil ich fand's, wir sind ein Team gewesen, die schnellste gelbe Karte vorm Einspielen hatten wir sie schon.
Oh. Deutsche Meisterschaften.
Ja, deutsche Meisterschaften, eine gelbe Karte bekommen, bevor der erste Ball beim Warm-up gespielt wurde. Und es war so insgesamt relativ großes Gelächter am Tisch, weil
also die komplette Tischtennis, wie soll ich sagen, also die nationale Tischtennisindustrie saß auf der Tribüne und ja.
Aber gewonnen, Viertelfinale gewonnen.
Ja, ne? Viertelfinale gewonnen, aber halt, wir sind halt vorbelastet direkt bei 0-0 eingestiegen.
Und jetzt und ihr habt vorletztes Jahr irgendwie, da hatten wir noch kurz Blickkontakt, Lennart, erinnerst du dich?
Mhm, erinnere ich mich.
In Bremen haben wir gespielt, ne?
Bremen. Oh. Ja, das war auch knapp gegen Rufen und Steffen, das war eng.
Ja.
Wie hoch haben wir geführt? 7-4 haben wir geführt im fünften, ne?
Ja, ja. Naja.
Ich war nicht da. So, wir haben noch eine Frage. Ja. Jetzt schon ein bisschen angerissen vorhin, weil eigentlich sollte das ganz am Anfang, egal. Die beste Anekdote aus 50 Folgen Plattenplausch.
Oh, die beste Anekdote, das ist alles nicht jugendfrei.
Ja, wir sind nach 20 Uhr, also ist kein Problem.
Sind wir schon in der Late Night drin?
Richtig. Kann ja auch Off-Record sein, also
Nee, das kannst du schon spielen. Ich sag dir jetzt mal unsere dritte oder vierte Folge, kann ich dir sagen. Da war der Lennart im Ostseeurlaub und er ist, glaube ich, vor einem Hund geflüchtet, weil er hat dann irgendwie, hatte kein Netz bei sich zu Hause, beziehungsweise in der Bleibe, wo er da gelebt, gewohnt, geflirtet hat. Und ist dann mit dem Auto irgendwo querfeldein, irgendwo hingefahren und ist stehen geblieben, wo Internetzugang empfänglich war. Und dann hat er gesagt, stopp, ich muss hier nochmal umparken, hier ist ein Hund, ich habe Angst vor dem.
Ja gut, der kam da rausgeschossen aus dem Hof. Ich dachte, hier bin ich falsch. Da bin ich nochmal Ja, das stimmt, das war ein schöner Moment, wo wir dann irgendwie aus dem Urlaub beide das noch hingekriegt haben. Das war schön. Ich glaube, ich habe den witzigsten Moment war wirklich, wo Katie, die Katze von Erich, ich dachte erst, es ist immer so ein Witz so ein bisschen, als ich die Schnurren hören. Und Erich hat so ein, also die jetzige Kamera von Erich ist wirklich super, aber seine eigentliche, ja. die auf seinem Laptop hat, die zeigt immer nur so Umrisse, Schattierungen von ihm. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Witz von ihm mit dieser Katze. Und dann habe ich irgendwann, war so das Licht ganz gut, man konnte was sehen, dann war diese Katze wirklich so, die hat so eine halbe Stunde so gesessen, dass Erich quasi die Katze so hatte und dann das Mikro aus diesem Knäuel so rauskam. Und ich wusste nicht, dass Erik so ein Katzenliebhaber ist. Er hat sich auch gar nicht, also hat ihn gar nicht interessiert, als ich gesagt habe, dass man halt immer dieses Schnurren hört jetzt. Und dann hat die auch einmal komplett das Kabelfass angeknabbert, ne? Du bist so
in ja, die geblieben. Ist halt komplett über die, die ist halt einmal komplett über die Tastatur gelaufen und da
das
hat
ganze
halt,
Setup einmal weg, weg.
Och, da war auch, haben wir wieder komplett bei Null angefangen, ne? Da war auf einmal,
das war, glaub ich, war alles weg. War alles weg. Intensivsten Plattenplauschmomente, wo ich so dachte, jetzt macht die Katze alles kaputt.
Ja, Prinzessin Kate, die hat Vorrang hier.
Ja, man muss priorisieren. Ja. Ihr wisst ja, ich bin auf den Hund gekommen. Ja, und genau, das ist mein Therapiehund. der allerdings nur dazu geführt hat, dass ich nicht mehr Angst vor ihm habe, aber immer noch vor allen anderen. Also insofern, ich brauche da noch so ein bisschen. Mal gucken, wo dahin der Weg mich führt.
Also du hast Angst vor Hunden, aber nicht vom Ole.
Genau. Du weißt, dass der mal unseren Eingang gegen dich kurz verteidigt hat.
Wir haben ein recht angespanntes Verhältnis, dein Hund und ich, muss ich sagen. Aber vielleicht habe ich auch zu sehr nach Katze gerochen.
Das kann also ich kann sagen, die Katie und der Lennart sind ein Herz und eine Seele.
Das stimmt.
Wurdest du das gut aufgenommen in der Familie Bottroff?
Ja, das sowieso. Ich werde immer, ich komme gerne nach Dortmund. Das ist fantastisch immer.
So, ja gut.
Lennart, ich muss noch mal eine Sache sagen, ich komme auch gerne nach Köln.
Ja, du musst bald mal zu mir kommen, dann da bist du herzlich willkommen.
Ja, ja, ja. Auf die Domplatte.
Ja, genau, genau.
Hier, apropos, ihr müsst mal kommen, um mal das Thema zu wechseln. Also ihr habt das jetzt gut über die Runden gebracht, glaube ich, oder Richard? Das war okay jetzt. Das
ja, 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 ja. Ein bisschen länger, selber, als wir gedacht haben.
Ja, bin ich aber auch
gerade der so Anfang war prägnant. Wir lassen Erik noch mal so ein bisschen drüber nachdenken.
Und er hat es nicht vergessen, es war so klar.
Wie er zurückkommen möchte, aber das kann er sozusagen auch als Cliffhanger, oder wir nehmen das auch als Cliffhanger für das Ende der Sendung oder für die nächste. Wir können diese Auflösung vielleicht auch als Zuschauerfrage stellen. Also wir haben da ein paar Varianten.
Ja, ich mache das kurz und schmerzlos. Gib mir noch maximal eine Minute, dann habe ich's.
Okay, wir fragen gelegentlich nochmal nach.
Ach stimmt, da war noch was, genau. Da war noch was, Erik. Lennart, nimm's mir nicht übel, aber als ich in Saarbrücken in die Halle gekommen bin, deutschen Meisterschaften, habe ich erstmal ein paar Stunden lang den Erik gesucht. Aber habe ich auch festgestellt auf der Teilnehmerliste, dass du gar nicht mitspielst.
Das ist so.
Ja, und? Du schuldest mir eine Erklärung.
Ja, oh ja, gut, dass du es ansprichst. Es wurde ja im Nachhinein, wurde ja so ein bisschen, ich weiß nicht, TT News Forum oder auch bei Facebook, Instagram gab es, glaube ich, ein paar, paar Kommentare dazu, warum jetzt, sage ich mal, so die zweite Garde relativ dünn vertreten war, beziehungsweise fast gar nicht vertreten war. Es war ja teilnehmerzahlmäßig oder ich sage jetzt mal, von der gewohnten Qualität der Teilnehmer war das ja jetzt dieses Jahr bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, ein bisschen dünner.
Ja, ihr beide habt halt gefehlt, das haben wir halt auch direkt.
Ja, nicht nur, das haben wir. Also ich weiß noch, ich habe meine erste deutsche Meisterschaft gespielt, das war im Jahr 2008 in Hamburg. Da gab es noch 48 Teilnehmer, es gab eine Gruppenphase und das war irgendwie, ich war Jugendlicher und es war irgendwie schon mal stark. Damals war es unfassbar stark, sich als Jugendlicher überhaupt dafür zu qualifizieren und dann sich durch die Gruppenphase irgendwie durchzuwühlen und dann dort in der ersten Runde zu stehen. Jetzt, ein paar Jahre später, muss ich sagen, wenn ich eine deutsche Meisterschaft spiele, was soll ich da? Die Frage stelle ich mir. Ich habe, ich glaube, 5-mal oder 6-mal hintereinander Bronze im Doppel gewonnen mit verschiedenen Partnern, war 2-mal hintereinander im Mix-Endspiel und habe jedes Mal ein Wochenende für Tischtennis investiert. Gerne. Ich meine, wir spielen ja nun mal Tischtennis, weil es uns auch ein bisschen Spaß macht.
Ja.
Muss aber, weil ich dann dieses, ich bin ja eh durch die Bundesligaspiele, bin ich eh schon, sag ich mal, über den Daumen 20 Wochenenden im Jahr mit Tischtennis belegt. Muss dann das 21. Wochenende dazulegen, wofür ich dann vielleicht meine Familie mitnehme, für die ich Hotel, Anreise, Verpflegung selbst tragen muss. Und wenn ich dort, ich habe jetzt immer noch das Beispiel von Chemnitz im Kopf, Dritter im Doppel, Zweiter im Mix, das war übrigens meine bitterste Niederlage, 2-0 geführt im Mix-Finale Deutsche Meisterschaften, zusammen mit Nadine Ballmeier gegen Nils Hohmeier.
Ja.
Das war bitter. Eigentlich in ganz trockenen Tüchern gehabt, aber Strich drunter, ich bin von dieser Veranstaltung in Chemnitz nach Hause gefahren, 400 Kilometer mit dem Auto und hatte genau eine fette Rechnung im Kofferraum und 4 Bruno Banani Unterhosen in Größe M.
Und viele neue Fans, die darfst du nicht vergessen.
Ja, natürlich super.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich super, ja. Aber man muss dann eben irgendwann sagen, okay, welche Prioritäten hat man? Wie der Richard schon gesagt hat, da muss man priorisieren und dann sehe ich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, es muss mir einer die Summe XY bezahlen, damit ich da mitspiele, aber irgendwie ist es so, ich fahre dann im Einzel oder ich fahre da hin, um Einzel-Doppel-Mix zu spielen. Im Einzel ist es so, die erste Runde, in der ich irgendwie eingestuft bin, in Normalform gewinne ich die, egal gegen wen. Und in der zweiten Runde ist halt Endstation. Weil dann kriegst du einen von den ersten 8 gesetzt. Und das ist dann halt so von unserem Niveau, sage ich jetzt mal, eine andere Sportart. Da haben wir normalerweise keine Chance. Außer jetzt, Lennart kann mit seinem Stil vielleicht mal so einen Patrick Franziska irgendwie ärgern. Aber ich für mich kann gegen die ersten 8, die gesetzt sind, auf gar keinen Fall gewinnen. Und dann sehe ich so ein bisschen, oder stelle ich mir die Frage, ja, was soll ich da?
Also ich habe dich vermisst. Ich sehe dich immer gerne
spielen. Danke.
Ja. Wirklich. Auch in so Mixed wie mit Leonie Berger, das war wirklich, also das war das allerbeste jemals, muss ich wirklich sagen. Und
erste Runde verloren.
Aber ich habe es auf Video, das war einfach. Erik,
ist eine spannende Frage, ohne jetzt zu seriös werden zu wollen. Ja, also
Die Idee. Das dachte ich mir jetzt. Also irgendwie, das kann ja jetzt in beide Richtungen interpretiert werden. Aber ich habe einfach nur ehrlich geantwortet. Du kannst jetzt auch sagen, du bist ein Söldner, spielst für Geld, aber irgendwie, es ist mir egal. Aber irgendwie aber es fehlt mir irgendwie, es fehlt mir persönlich der Anreiz dort. Mhm. Ja. Ich will nicht 1.000 Euro gewinnen oder ich will, darum geht's überhaupt nicht. Aber irgendwie, also weder sportlich, also ich habe da nichts mehr, was ich, glaube ich, schaffen kann. Es gibt also kein Ziel, was ich dort erreichen kann.
Die Grundidee war einfach so, dass man das Format eben auf 2 Tage zusammenkürzt, um eben wirklich in der Hoffnung eben die Besten in erster Linie mit dabei zu haben. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eben tatsächlich dann auch eine klare Struktur zu haben aus den einzelnen Regionen, dass man sagt, okay, 24 Spieler eben aus den Regionen und das eben mit den besten 8, die wir eben im Damen- und Herrenbereich haben, so ein bisschen würzen, damit man das auch als so eine Art Event so ein bisschen mehr darstellen kann. Aber, und da gebe ich dir natürlich recht, die Phase, als wir über 3 Tage gespielt haben mit 48 Leuten im Hauptfeld plus eben vorher so ein Gruppensystem, das hat schon auch einen netten Charme gehabt, ja. Und da waren schon diese ersten Runden waren schon mehr so eine Art Meet and Greet und guck mal, was passiert. Ne? Also da war nicht so, du hast ja dann mehr als eine Runde gespielt, bevor man dann gegen die ersten 8 irgendwo kam, die dann das andere Level darstellen. Ne?
Ja, genau.
Ja, ich glaube auch. Also ich erinnere mich so. Für mich war das über Jahre wirklich ein extremes Highlight. Also ich habe das damals nicht so, wie ich es jetzt bei Erich auch so ein bisschen schreiben würde, dass das natürlich auch ein Zeitfaktor ist. Ich glaube, es ist auch ein Altersthema bei Erich und jetzt mir oder anderen. Aber ich weiß noch, damals war das eben gerade für diese zweite Garde, das war ja das Spektakel schlechthin, weil wenn man gut gespielt hat und damals Gruppe überstanden hat oder das auch so sich mal ins Viertelfinale vorgespielt hat und einmal einen Großen schlagen konnte, im Achtelfinale war das ja sozusagen die Bühne, die man bekommen hat als Zweitliga-Obenspieler. Und ich fand, das war eben immer ich fand es ein unglaubliches Turnier damals. Man einfach eben auch immer 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer in der Halle am Samstagabend. Und das war deswegen für unser einer so ein Highlight, ne, gegen die Nationalspieler dann zu spielen. Und es waren eben fast alle Nationalspieler auch da. Und ich glaube, dass man alles probieren muss, um dieses Event nochmal so zu etablieren. Aber es ist natürlich auch schwierig. Und Richard, du hast es angesprochen, der Wettkampfkalender an sich hat sich verändert. Die Priorisierung auch muss sich verändern von den Nationalspielerinnen und Spielern. Das ist, kann man denen ja gar nicht so richtig vorwerfen. Es ist eben so ein bisschen schade, dass so ein Turnier dann aktuell, finde ich jetzt auch gerade, ja, sozusagen auf allen Ebenen nicht mehr so den Stellenwert genießt, wie es mal war, aber es kann sich auch wieder ändern. Also vielleicht ist ja die Idee jetzt.
Also es ist einfach, um da vielleicht nochmal einen Satz dazu zu sagen, also auch die Zeiten, als man einen fixen Termin auf europäischer Ebene freigeblockt hatte für eine deutsche Meisterschaft oder für eine nationale Meisterschaft, die sind ja wirklich passé. Ja, wir müssen jetzt gucken, deutsche Meisterschaft, wohin gehst du? Die Frage muss man wirklich kritisch stellen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass wir so ein Event draus machen. Da müssen wir natürlich einfach bereit sein, verschiedene Wege mal anzugehen. Aber klar, also ich bin da auch bei euch, dass man sagt, Mensch, es wäre schön, wenn wir so ein Event in Deutschland hätten, ein zusätzliches Event, zusätzlich zu den hoffentlich bald wieder international stattfindenden Turnieren, die eben dann in Deutschland hoffentlich wieder ausgetragen werden. Denn eine Sache, und das kann ich jetzt hier so als Quermitteilung sozusagen sagen, ich bin ja gerade in Budapest. Also wir kriegen das sozusagen grenzübergreifend hin aufgrund unserer Technik. Ja, also hier in Budapest waren bislang, ich will mal sagen, übersichtliche Zuschauermengen. Und wenn ich eben dann im internationalen Bereich, du hast das jetzt angesprochen, deutsche Meisterschaften, aber auch eben so German Open, wo wir dann an der German Open eben bis zu 15.000 Zuschauern hatten. Das ist schon klasse, wenn du eben so Stimmung, Emotionen live aufbauen kannst. Das ist was Tischtennis ja wirklich nochmal so ein bisschen aufmacht. Und dann, das macht für den Spieler oder die Spielerin alles nochmal so ein bisschen würziger, so ein bisschen, man bewegt sich schneller, man hat mehr Bock drauf und man kommt in diesen Flow. Ja, und genau. Das ist das, was wir natürlich einfach auch probieren müssen, in Deutschland wieder darzustellen. Denn wenn ich jetzt das mir angucke, das war, denke ich, okay, wir in Saarbrücken, wir müssen gucken, dass wir uns langsam wieder dem nähern. Aber wir müssen ja schauen, dass wir wieder mehr Emotionen, mehr Zuschauer in irgendeiner Art und Weise in die Halle bringen, weil Tischtennis, das macht schon Spaß.
Das ist so, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Vielleicht war es, ich sag mal, die, ja, man kann sagen, Flut an Absagen, die es in diesem Jahr, ich sag mal, gerade aus der zweiten Reihe so ein bisschen gehagelt hat, ist vielleicht in diesem Jahr auch einfach dem Termin ein bisschen geschuldet. Also ich kann sagen, hier im WTTV, wo es ja traditionell nicht ganz so einfach ist, sich für nationale Veranstaltungen zu qualifizieren, weil die, ich sag jetzt mal, die Dichte an zwei Drittligaspielern einfach sehr, sehr hoch ist. Die Qualifikation war, glaube ich, am letzten Mai-Wochenende. Und die deutsche Meisterschaft war ja dann Mitte Juni, ne?
Ja.
Die Saison ist, glaube ich, am 1. April-Wochenende zu Ende gegangen. Und das hätte ja, oder das würde ja bedeuten, man müsste, sollte sich noch einen Monat nach Saisonschluss irgendwie fit halten, in Form halten, weiter trainieren, um dann die Quali zu spielen und dann zwei Wochen später deutsche Meisterschaften zu spielen. Ich glaube, das war für viele auch nochmal so ein bisschen abschreckend. Wenn das aber, ich sage jetzt mal, im normalen Rhythmus ist, dass bei uns im WTTV ist es so, dass Anfang Januar irgendwann die westdeutsche Meisterschaften stattfinden und im März ja eigentlich deutsche Meisterschaften gespielt werden oder Ende Februar, Anfang März ist das eigentlich. Wenn das so in der Saison ist, glaube ich, dann ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn das so zeitlich ein bisschen ja komplett versetzt ist und außerhalb der regulären Spielzeit stattfindet.
Ja, also es war dieses Jahr einfach tierisch schwer, einen Termin zu finden. Hat es verschiedene Gründe gegeben. Jetzt hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr ein paar Sachen eben auch wieder besser werden. Ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt, ohne jetzt so zu sehr zu weit nach vorne schon zu gucken. Aber wir sind eine Hallensportart. Das böse Wort mit C ist noch nicht so ganz weg. Das ist vielleicht so ein bisschen nach hinten gerückt im Augenblick. Und ohne jetzt zu kryptisch zu werden, bin ich natürlich auch gespannt und drücke uns als Hallensportart alle Daumen, dass wir das in der nächsten Saison gut hinbekommen. Ja.
Aber wenn ich jetzt morgen zur Claudia gehe, Herwig, unsere Präsidentin, was muss ich ihr jetzt sagen? Was muss passieren, damit Lennart Wehking und Erich Bottroff wieder bei den deutschen Meisterschaften mitspielen? Habt ihr also konkrete erstmal, Sachen, die also ihr mir mit auf den Weg geben
könnt? Also erstmal muss die Minibar freigeschaltet
werden. Die fülle ich höchstpersönlich für dich auf, wenn es sein muss.
Ich qualifiziere mich aber, glaube ich, gar nicht mehr. Im Westen hat Erich ja schon angesprochen.
Also auf jeden Fall eine Wildcard. No, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal eine Wildcard im Doppel.
Das gibt's, glaube ich, meines Wissens noch gar nicht. Aber vielleicht könnten wir beide dann auch
einen bekommen. Das gab's, glaube ich, mal. Aber darüber wurde, glaube ich, diskutiert. Oder das hat irgendjemand angestoßen irgendwo, ob man sich nur... Also wenn ich jetzt nochmal spielen, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele nochmal und ich würde auf gar keinen Fall mehr alle drei Konkurrenzen spielen. Das ist ja die Hölle für meinen geschundenen Körper. Also ich würde mich definitiv auf Doppel und Mix konzentrieren.
Und ich möchte nochmal überlegen, du hast 4 Bruno Banani Unterhosen gewonnen beim letzten Mal?
Ja, in Größe M, tatsächlich. Nee, die habe ich verschenkt.
Schade.
4 wirklich, 2 fürs Mix und so ein 2er-Pack fürs Doppel. Da habe ich...
Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass der da irgendwie Sponsor war und es gab dann diese Tütchen zur Siegerehrung, deswegen musste ich vorhin auch so lachen.
Also nichts gegen Bruno Banani, auf gar keinen Fall. Das waren sicherlich gute Unterhosen, nur hätten die ja nur für ein Bein gepasst.
Dem Lennart vielleicht noch. Ja, ja, die aktuelle Stunde. Da war es einiges passiert, vor allem, weil wir jetzt noch eine Woche das jetzt verschoben haben. Lennart, ich stelle dir jetzt mal die Frage. Du hast jetzt die Ehre, die Jugend-Euros zu analysieren. Du bist ja da ganz tief drin. Oder warst zumindest. Wahrscheinlich bist du es immer noch, aber du warst es ja die letzten Jahre vor allem da auch.
Ja, was? Also ich habe erstmal natürlich mich gefreut, dass einige niedersächsische Talente noch nominiert worden sind, für die, mit denen ich jetzt auch in den letzten Jahren teilweise zusammenarbeiten konnte oder zusammengearbeitet habe. Einige haben es auch nicht geschafft, das war dann schade. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man sich das Ergebnis anguckt und aus der Perspektive von der U19, würde ich jetzt sagen, also das ist ja der Bereich, den ich da zu verantworten hatte in Niedersachsen, ist es kein gutes Ergebnis gewesen, weil einfach, glaube ich, der Anspruch von Deutschland sein muss im U19-Bereich. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, irgendwie um die Medaille mitzuspielen. Im Teamwettbewerb und irgendwie im Einzel ist es in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden, weil ich das Gefühl habe, die Rumänen, die Franzosen sind gerade in den jungen Jahren echt stark. Das sieht man oft im Schüleralter dann schon. Hat Deutschland, glaube ich, mittlerweile eine andere, ja, nicht Philosophie, aber es hat sich so ergeben, dass die deutschen Spielerinnen und Spieler gerade in der Zeit nach der U19 die größten Sprünge und auch die wichtigsten Sprünge machen. Dementsprechend bin ich sozusagen auf der langen Sicht mache ich mir immer wenig Sorgen, aber für den U19-Bereich hatte ich jetzt schon erwartet, dass die Jungs sich mindestens ins Viertelfinale vorspielen mit der Truppe. Das war, glaube ich, keine gute Leistung. Ich habe jetzt einige Spiele sozusagen, also was man live sehen konnte, mitverfolgt, mitgefiebert auch. Tat mir auch total leid, dass sie, glaube ich, jetzt im Kern nicht die beste Form auch hatten. Das ist dann natürlich schade. Und gleichwohl, finde ich, ist es jetzt keine schlechte EM gewesen, weil es gab Medaillen. Ich glaube, das ist immer das Ziel. Ich glaube, dass mit Annette gerade eine Spielerin da ist, die sehr, sehr alle, also vieles überstrahlt auch mit ihrer Klasse und da nochmal so durchzugehen und sozusagen dieses Triple U15, U19, U21 voll zu machen, fand ich grandios, fand ich super stark. Und insgesamt die U19-Mädels fand ich, haben mich so mitgerissen am meisten. Ich fand das Team spannend, verschiedene Spielsysteme, auch dann nochmal die Doppelmedaille zu holen, auch in der Mannschaft die Medaille zu holen, das war ein sehr gutes Ergebnis. Und bei den ganz jungen U15 bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz drin, was jetzt die europäische Konkurrenz angeht. Aber sicherlich ist da auch gerade beim männlichen Bereich ist man nicht ganz vorne. Das, glaube ich, kann sich aber immer schnell ändern. Und bei den ganz jungen Spielerinnen sind, glaube ich, wieder extrem viele Spannende dabei, die jetzt ja auch teilweise Medaillen eingeheimst haben. Also insgesamt, glaube ich, durchwachsene EM mit einer klaren Zweiteilung, weiblich sehr gut, männlich mäßig.
Zack, das war das Wort zum Montag.
Wahnsinn, ich könnte mir vorstellen, der Richard hätte nicht viel besser analysiert. Also wir haben 7 Medaillen gewonnen, alle bei den Mädchen. Zweimal Gold durch Annette Kaufmann. Lennart hat es richtig gesagt, die Mädchen war ganz knapp. Mädchenmannschaft 9-9, 2-2, stimmt. 2-2, 9-9. Ja. Dann knapp verloren. Und es wurde schon auch viel diskutiert über die Diskrepanz von unseren Mädels und von unseren Jungs. Richard, es ist an dir, das als Sportdirektor jetzt richtig einzuordnen und uns einen Blick, eine Perspektive in die Zukunft zu geben.
Ja, also ich würde da einfach tatsächlich nur aufsetzen von dem, was Lennart gesagt hat. Also wenn du so eine Headline brauchst, dann würde ich sagen, die Damen haben es einmal mehr rausgerissen für den deutschen Nachwuchs, ja. Und das muss man einfach so deutlich auch sagen. Ich find's spannend, dass wir einmal natürlich Annette haben, von der man das so ein bisschen erhofft hat, glaube ich. Ich glaube, dass die eine Mannschaft geführt hat, die viele spannende Spielerinnen eben hat. Egal, ob das jetzt eine Sophia Klee, der ich natürlich allerbeste Genesung und gute Besserung wünsche, die ja so ein bisschen mit einer Verletzung eben leider dann früher eben abreisen musste. Ob es eine Mia Griesel ist, die natürlich auch noch einige Zeit im Jugendbereich verbleiben kann mit einem spannenden Spielsystem, oder auch eine Lea Lachenmeier oder Naomi Prankovic, die dann auch, weißt du, solche Entwicklungsschübe, dass sie eigentlich so in diesem Mannschaftshalbfinale gegen die Rumänien verlor, dann das Rematch im Einzel eben geschafft hat. Also finde ich ein paar spannende Geschichten. Natürlich im U15-Bereich bei den Schülerinnen, zwei eben auch ganz, ganz junge, spannende Spielerinnen. Also insofern, da hat sich die Irene, die wirklich ja dann in diesem Viertelfinale aufopferungsvoll gekämpft hat, 3-0 geführt hat, also auch so eine Geschichte, die sie sicherlich, so wie ich sie kenne, ein paar Mal noch durchgespielt hat. Also da finde ich, haben wir viele, viele spannende Spielerinnen eben dabei. Bei den männlichen Jungs und bei den männlichen Schülern musst du einfach sagen, der Anspruch in Deutschland muss natürlich nach wie vor sein, dass du um die Medaillen spielst. Das Gute daran ist, und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, wir können unsere Spieler, nachdem sie aus der Schule raus sind, also mit 18 plus, sehr, sehr gut entwickeln. Das Gute daran ist auch, wir haben einige Spieler, die auch im nächsten Jahr nochmal in der Jugend oder in der Schülerklasse an den Start gehen können, gar keine Frage. Aber eben, da haben wir auch eine Menge zu tun und das muss natürlich der Auftrag sein, denn der Anspruch an Deutschland muss natürlich auch sein, im männlichen Bereich, auch im Nachwuchs. Man muss nicht immer eine Medaille gewinnen, aber man muss versuchen, um die Medaillen zu spielen. Und das haben wir mit den Mannschaften sowohl bei den Schülern als auch im Jugendbereich nicht geschafft. Ganz im Gegenteil, wir brauchten bei den Schülern dann doch ein, zwei Umwege, für meinen Geschmack zu viel, um dann sich wieder so ein bisschen nach oben zu spielen. Und ja, da muss der Anspruch sein, dass wir eben direkter Richtung Viertelfinale und dann ist man in so einer Pipeline, wo jede Menge passieren kann. Also insofern, da ist jetzt der Anspruch, dass wir uns auf den Hinterboden setzen.
Ja, eben nicht. Nicht hinsetzen, aufstehen nicht und hinsetzen, trainieren.
Nein, aber du weißt, Erik, ja, erstens, was ein absoluter Klassiker ist, Lennart hat das am letzten Freitag auch mitbekommen, vor zurück zum Ball und zweitens, tiefe Stellung.
Fakt, ja, alles richtig. Einfache Sätze, aber in der Umsetzung doch sehr schwer, das kann ich sagen.
Setzung heißt nichts mit Sätzen zu tun.
Du hast gerade Sätzen gesagt.
Ja, genau.
Ja. Leute, wir haben schon eine Stunde. Ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen dann. Aber Richard, du bist in Budapest. Dein Hotelzimmer sieht doch schon ein bisschen trist aus, aber es ist sicher die...
Trist? Riesengroß, würde ich sagen, ja, oder? Ja,
so braune Wände.
Das ist diese, weißt du, das ist diese Panoramakamera, die ich hier habe.
President Suite ist das, oder?
Ja, ganz genau.
Erich, ich frage euch beide mal, ne? Also bevor ich den Richard frage, wie es so in Budapest ist, ihr habt sicher schon mal im Podcast bei euch drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt nicht parat. Troels Møregaard, der spaltet ja so ein bisschen die Tischtenniswelt. Spaltet er euch beide auch oder wie findet ihr ihn so? Ich habe den jetzt die Tage wieder gesehen.
Dachte mir, wie kommst du darauf?
Dass er die Tischtenniswelt spaltet?
Ja.
Naja, spalten in seine Einstellung, seine Meinung zu ihm. Die einen finden den sensationell und die anderen finden ihn halt nicht so gut aufgrund seines Auftretens.
Also ich muss sagen, Lennart, also ich kann für mich sagen, ich finde den in allen, also von seinem Auftreten her, ich meine, ich sehe nur sein Auftreten am Tisch, ne? Ich sehe jetzt nicht, wie er zur Box stolziert oder ähnliches. Also ich kann einmal sagen, wie er spielt. Das finde ich super. Das ist mal komplett, finde ich, was anderes als alle anderen. Sein Jubel, ja, klar, ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, solange er gewinnt, gibt's da auch keinen Zweifel dran. Also ich muss sagen, unterm Strich habe ich ein positives Bild von dem Kameraden als Tischtennis-Zuschauer.
Ich habe so eine kleine Geschichte. Ich glaube, ich habe damals im ersten oder zweiten Jahr im TTVN, als ich gearbeitet habe, zusammen mit Frank Schönemeyer WM zusammengeguckt, dem damaligen Landestrainer, der auch viel mit Tobi Hippler etc. und Rufen gearbeitet hat. Die hatte ich die älteste männliche Gruppe zu verantworten und wir haben dann WM geguckt und ich glaube, es war auch die WM, wo Tobias Hippler sehr gut gespielt hat, Viertelfinale, glaube ich, gespielt hat. Und da ist der Møregaard zum ersten Mal in Erscheinung getreten und ich fand den extrem spannend, weil ich fand, dass der den so einen Schlag, der mir immer besonders wichtig ist, so mit vor und überm Tisch auf halblange Bälle gut spielen zu können, das hat er damals schon immer gemacht und hat auch wirklich, glaube ich, ein oder zwei chinesische Spieler geknackt, schon in der Jugend. Auch aufgrund dieses Spielsystems, das Erich gerade beschrieben hat, so ein bisschen anders, auch viel mit Seitunterschnittvarianten zu blocken, Aufschläge extrem variabel, aber eben auch, finde ich, mit einer Vor- und Technik, die sich extrem unterschieden hat von zumindest der komplett anderen europäischen Schule. Deswegen fand ich den immer spannend. Und was am Tisch passiert, finde ich auch spannend. Dieses Turnier hat sich für mich zum ersten Mal so ein bisschen freigespielt, weil er einfach echt zwei, drei richtig große Siege eingefahren hat. Vorher war ich auch, glaube ich, eher auf der Seite derjenigen, die das so ein bisschen drüber, also dieses Auftreten fand. Ich fand auch diese WM-Medaille, die war super, kann man jetzt keinem absprechen, aber ich habe dann immer auch gesagt, naja, er hat jetzt auch zumindest bei dem Turnier wirklich Losungsglück gehabt, Timo war nicht fit, ich hätte immer gesagt, wenn Timo jetzt fit gewesen wäre, hätte er nicht verloren, aber man muss anerkennen, gerade nach diesem Turnier, dass der echt ein extrem hohes Maximum hat, also extrem hoch, ich glaube, dass kaum europäischer Spieler so ein Maximum hat und er jetzt auch nach ein, zwei Jahren nicht ganz zu Unrecht so weit oben ist. Ich würde ihn jetzt nicht auf 5 oder was er gerade in der Welt ist, das sehe ich nicht. Das ist, die Weltrangliste, da stimmt auch was nicht ganz, aber er ist schon mittlerweile erste 30 oder so oder vielleicht auch sogar 20 und einfach ein Top-Spieler aus Europa. Und es macht Spaß zuzuschauen, deswegen bin ich auch mittlerweile eher pro.
Ja, und ich hätte auch, also gerade nach der WM in Houston war die, glaube ich, ne?
Ja.
Da hätte ich vielleicht sogar noch gesagt, das ist vielleicht irgendwie so, geht oder könnte in Richtung One-Hit-Wonder gehen. Mhm. Aber der hat sich da wirklich jetzt in den Charts festgesetzt. Und hat immer wieder Chinesen besiegt, hat dann, glaube ich, nochmal gegen Timo gewonnen. Ich glaube, Patrick Fazisca hat jetzt einmal knapp gewonnen gegen ihn.
Ja, also Patrick hat gewonnen gegen ihn, Benedikt Duda hat auch gewonnen gegen ihn. Gegen Timo hat er tatsächlich beim Top 16 gewonnen. Also,
nochmal gewonnen, ja.
Das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler mit einer sehr, sehr, also ich würde mal sagen, so außerhalb der, wenn so wie ich ihm begegne, ist er höflich, ja. Also kann man nicht sagen, dass er jetzt irgendwie unnahbar ist, ja. Und der ist natürlich im Spiel sehr präsent, ja. Egal, das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber der hat für sich so ein paar Sachen entwickelt. Diese halblangen Bälle, die er sehr, sehr gut spielt, diesen Mut auch sowohl mit Vorhand als auch mit Rückhand weg von diesem Gegenspin, sondern auch einfach mal zu schießen, sowohl mit Rückhand als auch mit Vorhand, also so ein bisschen das noch aktiver zu bespielen, was der Plastikball, der schon länger eben jetzt so im Raum ist, aber was der dann auch ermöglicht und was er halt wirklich auch sehr, sehr gut macht, ist diesen Mut, im richtigen Augenblick umzulaufen, bewegt sich sehr, sehr gut, das darf man da bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Und auch wenn die Schläge nicht immer so schulbuchmäßig aussehen, hat er meist sehr, sehr gute Treffpunkte. Und das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler. Also wenn du jetzt guckst, dass er bei dem Star-Contender, der ja super gut besetzt war, ins Finale kommt, auch da Liang Jiankun gewinnt auf dem Weg dahin, das ist schon stark.
Alle nicken.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit und die suchen wir ja immer auch im Tischtennissport. Richard, wir biegen auf die Zielgerade ein, aber du bist in Budapest, du hast die Ehre quasi live dabei zu sein beim ersten WTT Champions Event, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist erst seit heute dort, oder? Hast du schon ein paar Eindrücke sammeln können? Warst du mal in der Infinity Arena?
Also, du musst sagen, das Setup, ähnlich wie bei dem Grand Smash, den wir da in Singapur hatten, das Setup ist super. Also, das kannst du nicht anders sagen. Wer das Streaming sich anschaut, dieser eine Tisch, wie der dargestellt ist, das ist herausragend, hat so ein bisschen was Ähnliches, wie wir das eben sowohl im Grand Smash als auch eben in Houston gesehen haben, wenn die Spieler so einlaufen und sich zu dem Tisch bewegen. Haben auch an die Coaches gedacht, sind bequeme Sofas, die Coaches zum Sitzen da haben.
Also das habe ich mir gesehen.
Woche auch gedacht. Ne? Da ist es ja,
nicht, das gibt's da fehlt ja nur noch, da fehlt aber wirklich nur noch ein Cocktail. Ne? Dann kannst du da schön okay, drei Stunden.
Damit muss Erich auch Trainer werden.
Ja. Eine Runde
Popcorn. Ja, ist schon Trainer. Das.
Ich bin alles.
Aber jetzt Spaß beiseite, das Ding ist schon super und wie gesagt, ich bin gespannt, wie viele Zuschauer, wie wird das angenommen, eigentlich hätte so eine Geschichte viele, viele Zuschauer eben verdient. Parallel, das finde ich ganz spannend dabei, wir hatten es im Warm-up sozusagen ja mal dargestellt, findet ein WTT FIDA statt. Das ist dann natürlich in so einer, ja, das sind ja Messehallen im weitesten Sinne, die jetzt dort eben bespielt werden. Und die Halle ist, die Haupthalle ist wirklich super zum Angucken. Und ich kann nur wünschen, dass möglichst viele Zuschauer eben reinkommen und zuschauen auch. Aber der Fieder, der ist tatsächlich in einer ganz kleinen Halle ohne Zuschauer, ohne Zuschauertribünen. Und das ist dann so ein bisschen so wie ein Alternativprogramm. Ich finde trotzdem, nachdem der Grand Smash nicht stattgefunden hat, dass das eine gute Idee von WTT war, so ein Kombi, nennt sich jetzt European Summer Series, draus zu machen, weil ich sag mal, ein Grand Smash, der hätte normalerweise 2 Wochen gedauert und wäre ein Turnier gewesen. Jetzt haben wir innerhalb der 2 Wochen sowohl den Star Contender als auch den Champion als auch parallel den Feeder untergebracht. Und da ist schon die Idee dabei, dass WTT versucht, möglichst viele Spieler aus den verschiedenen Leveln darzustellen. Es bleibt im Augenblick, sobald du ein internationales Turnier hast, stürzen sich alle Leute drauf, weil ja, alle wollen spielen und das möglichst viel.
Wie verfolgt ihr beide die WTT-Turniere? Erich, wollte ich nicht unterbrechen, du hast gerade schon
gezockt. Ich habe angesetzt, naja, es ging nochmal, oder ich wollte einmal fragen, ich glaube, ich habe heute auf tischtennis.de gelesen, dass das Preisgeld oder dass der Gewinner von diesem Grand Champion Smash, der jetzt stattfindet, ist 30.000, ne? 30.000 Dollar und 1.000 Weltranglistenpunkte.
So etwa.
Mhm. Ja. Jetzt bringe ich mal wieder den Bogen zum Pferderennen. Am Samstag.
Lennart schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Am Samstag, diesen Samstag findet in London ein einziges Pferderennen statt. In Ascot. Das King George und Queen Elizabeth Memorial Race. Es ist mit 900.000 britischen Pfund dotiert. Ein Rennen, 4 Minuten. Auszahlung. Um okay, das mal ins Verhältnis zu setzen. Beine,
ne? Darfst du nicht vergessen, ne?
Ja, aber auch nur ein Reiter.
Okay.
Ja, der Cameron.
Deswegen glaube ich, um diesen Sport endgültig, oder ich glaube, was fehlt, um noch mehr Attraktivität in diesen Sport allgemein zu bringen, sind auf der einen Seite natürlich Typen wie Morigard, der nun mal seinen Jubel da macht nach dem Spiel, irgendwie Geschichten, Szenen, über die man spricht, aber es fehlt, glaube ich, auch an Geld, die irgendwie im Sport da sein müssen.
Ja.
Findest du nicht?
Also ich sag mal,
warum sprechen denn so viele über Fußball? Ich glaube auch, weil es da einfach um so immense Summen geht.
Ja. Lennart, also du willst mir das widersprechen. Bin ich bei dir, Erik. Wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich sollte es ein Grand Smash hier geben. Und irgendwie hat wohl dann die letzte Unterschrift nicht geklappt. Bei dem Grand Smash, was in Singapur eben gespielt war, da hat der ein oder andere schon durchaus ein nettes Urlaubsgeld verdienen können. Und ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, das war schon mehr als ein nettes Urlaubsgeld. Da mussten eben dann doch schon, konnte man dann doch das ein oder andere an Investment machen. Und das war auch für die etwas, Spieler, die im Top-Bereich sind, schon sehr, sehr gutes Geld. Das ist ja schon die Idee dabei. Auch beim Champion soll eigentlich mehr verdient werden, als im Augenblick ausgezahlt werden kann. Die haben jetzt halt seitens des WTT das Ganze so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sollte eigentlich das Preisgeld in etwa verdoppelt sein. Nur beim beim Champion. Beim Grand Smash noch mal ein Stück höher.
Ich weiß auch nicht, Erich, also würde ich dir so ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass die Attraktivität von so einem Event per se mit dem Preisgeld steigt. Also ich glaube dass die ersten 50 der Welt, auch die Spielerinnen mittlerweile, also verdienen alle sehr, sehr viel Geld dafür, dass es eine Randsportart ist. Da müsste es mal in die Basketball-Handball-Bundesliga gehen. Da reißen sich ja die Augen, was unsere Sportler verdienen. Also ich glaube, Tischens hat gemessen an dem Werbewert, an dem Zuschauerinteresse, ist das schon sehr viel Geld, was da verdient wird. Da würden sich viele, viele andere Sportarten extrem viel von abschneiden wollen. Würde ich jetzt einfach behaupten. Das geht ja bis in unsere Liga runter. Du spielst vor 30 Zuschauern und verdienst Geld. Das ist ja eigentlich nicht normal. Deswegen, ich glaube, dass wir uns da nicht beschweren dürfen. Ich glaube, dass wir
attraktiv. Auf gar keinen Fall.
Eher damit so zusammenhängt, was du gerade gesagt hast, so was für Typen laufen da rum. was für, also wie ist das Niveau, wie ist es, wird es dargestellt, findet es einen Weg in die Medien irgendwie, wird es live gezeigt oder nochmal zusammengeschnitten. Ich glaube, das sind so Chancen, die man jetzt mittlerweile hat, weil es eben auch, wie Richard gerade ja gesagt hat, ziemlich professionell dargestellt wird und vermarktet wird auch. Und klar, diese FIDA-Dinger, wo man dann mit den Leuten spricht, die ins Halbfinale kommen und die gehen mit Minus nach Hause, das ist natürlich wirklich komisch.
Da haben wir, glaube ich, auch mal uns länger drüber unterhalten.
Genau, das finde ich auch komisch, aber
das Startgeld beim FIDA ist unfassbar hoch, ne?
Genau, das ist natürlich so eine Sache, aber ob da noch mehr ausgeschüttet werden sollte, vielleicht schon, aber ich glaube so, dass es auf einem guten Weg ist, was Richard auch sagte, also bei diesen Champions-Turnieren, auch beim Grand Smash, was man so hört, in der ersten Runde, zweiten Runde dann 10.000 Euro oder Dollar mitzunehmen, ich weiß nicht, das ist schon in Ordnung für die.
Finde ich ganz spannend. Also ich habe jetzt mal Hamburger Rotenbaum, die Zahlen sind ja auch öffentlich. Habt ihr das im Kopf zufällig? Was schätzt ihr? Erste Runde, WTA-Turnier, 250 Punkte, das heißt also ist nicht ganz groß, aber ist zumindest so präsent.
Was die bekommen, meinst du? Ja. Erste Runde, WTA-Turnier hätte ich jetzt so ähnlich wie im Tischtennis, oder? Also ich hätte gesagt, vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Euro.
Ja,
wer mein Tipp jetzt?
In Hamburg sind es, glaube ich, knapp 2.000 Euro. Also okay. Insofern, ja. Man sieht natürlich, wenn wir jetzt von Paris und von Wimbledon und dann die, es gibt, glaube ich, sogar diese 500 und die 1.000er Turniere und die Herren sind natürlich deutlich mehr, weil es eben auch ein anderes Punktesystem eben dort ist. Aber eben, ja, ich sag mal, wenn das tatsächlich auf den Boden gebracht wird, WTT Champion, Grand Smash, jetzt mal weg von den Herausforderungen, die man damit hat, die Preisgelder, die da im Raum sind, die sind schon so, dass sie ein sehr guter Schritt aus meiner Sicht fürs Tischtennis wären, wenn das auf den Boden gebracht wird.
Ich weiß, was Erichs Pferderennen sind ja für mich der Golfsport. Da waren jetzt am Wochenende die British Open in St. Andrews, da der Gewinner Cameron Smith hat, glaube ich, 2,7 Millionen Pfund bekommen. Die haben die Preisgelder auch nochmal um 20% erhöht, weil die haben da gerade so ein bisschen Stress mit so einer Saudi-League. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen
habt. Ja, das habe ich mitbekommen. Der Kramer soll gesperrt werden, ne? Für irgendwie.
Genau, da gibt es jetzt ganz viele, die bei so einer privaten Saudi-Arabien-Golftour da mitspielen für ganz, ganz viel Geld. Und aber die haben halt auch Sponsoren, weil der Erich das auch gesagt hat, die haben halt Rolex, BMW, Mastercard, was weiß ich, wer da alles noch drinsteckt, was da für Geld drinsteckt, das ist einfach irgendwie eine andere Dimension.
Aber ich würde es auch mal umdrehen, also ich finde ehrlich gesagt, ich finde sowas eher in den heutigen Zeiten nicht mehr verkaufbar, also ich finde es nicht in Ordnung, dass jemand 2,7 Millionen oder irgendein Pferd da irgendwas bekommt oder der Reiter, das ist ja das, was man eigentlich kritisieren muss, also wenn man sich so die gesellschaftlichen Entwicklungen anguckt, glaube ich, finde ich es eher verstörend, Menschen auf der Straße zu erklären, dass jemand 2,7 Millionen Euro für ein Wochenende bekommt. Deswegen ist es
verstörend, aber irgendwie kriegt.
Ja, ich finde es schon auch eine Frage, die man sich mittlerweile hin und wieder mal stellen kann, ob man das so will, was jetzt im Fußball passiert oder im Tennis. Also ich brauche das jetzt nicht, um zu sagen, ich bin Tischtennis begeistert oder ich finde den Sport cool und mache da Werbung für. Weiß nicht, ob ich jetzt sagen muss, es gibt ein Turnier, wo man dann 8 Millionen Euro kriegt, der Gewinner. Also ich kenne zumindest Leute, die dann sagen, wie komischer Sport. Also komisch, dass das irgendwie möglich ist.
Also ich glaube, dass natürlich Lennart jetzt auch in den letzten, schon vorher schon so ein bisschen, aber jetzt noch ein bisschen extremer geworden, weil du hast natürlich viele Dinge, ich sag mal einfach nochmal Ukraine-Konflikt, Ukraine-Krieg, alles was dazugehört, da hinterfragst du das natürlich noch mehr, denke ich, ja. Ich glaube auch, dass Tischtennis tatsächlich so eine Sportart ist, die zwar nicht so in der Öffentlichkeit steht, aber auch in ein paar Sachen eben auch richtig gut profitiert. Ich denke da vor allem an die Tischtennisindustrie, die viel breiter gestreut ist und viel mehr eben dort im positiven Sinne Dinge bewirkt, als das vielleicht in anderen Sportarten so ist. Aber diese Idee, dass man natürlich mehr Preisgeld gleich mehr Attraktivität. Ich glaube, diese Gleichung, die stimmt tatsächlich nicht immer. In dieser Zeit noch viel weniger.
Ja, ich glaube, das ist gerade auch, ich habe mich, glaube ich, gerade nicht 100% so wiedergegeben, wie ich es wiedergeben wollte. Und zwar habe ich als ein Teil ist es trotzdem meiner Meinung, dass man über eine Preisgeldstruktur, die du ja jetzt wiedergegeben hast, die natürlich deutlich attraktiver ist, und ich glaube, das wissen die Leute nicht, oder ich glaube, der breiten Tischtennismasse ist es nicht klar, wie viel Geld tatsächlich da bezahlt wird, oder wie viel Geld da zu gewinnen ist. Und ich glaube auch attraktiv ist, wenn es mal, also wenn wir wieder in die Zeiten zurückkommen, wenn dann eine deutsche Meisterschaft vor 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern gespielt wird und Samstagabend die Viertelfinalspiele ja vor einer fast ausverkauften Tribüne irgendwie ausgefochten werden.
Mhm. Tja, also, ich würge jetzt mal hier ab, die Diskussion, sonst sitzen wir morgen noch da, oder, Richard? Wie bist du müde ein bisschen oder Jetlag? Nee.
Nö. Jetlag nach Budapest?
Nein, alles klar. Ich bin tiefenentspannt, ja. Ich harre den Dingen, die da kommen.
Du harrst der Dinge, die da kommen. Dann, wir haben ein Gewinnspiel heute noch angekündigt. Es gibt 2 Tickets für die EM in München zu gewinnen, für die European Championships. Der Tag kann frei gewählt werden. Und wir hatten gefragt, wer mehr Europameistertitel gewonnen hat, Erich oder Richard. Es zählt natürlich nur als Spieler und es zählen sowohl Erwachsenen als auch Jugend-Europameisterschaften. Ach, und ich habe
Titel oder Teilnahme? Ich habe Teilnahme.
Ach so, Teilnahme, ja, habe ich Titel gesagt?
Du hast Titel gesagt.
Gut, das gäbe wahrscheinlich einen Unentschieden. Nee, ich weiß nicht. Teilnahme natürlich, ja. Und ich habe jetzt das nicht recherchiert. Also ich bin jetzt selber gespannt, wie viel das bei euch ist.
Erik, schieß mal los.
Ja, ich kann da nicht so viel bieten, ne? Also ich kann da schnell die Karten auf den Tisch legen. Ich kann 2 Jugend-Europameisterschaften anbieten.
Okay, ich kann keine Jugend-Europameisterschaften anbieten.
Bist du auch ein Spätzünder?
Sozusagen, ja. Ich war bei den deutschen Meisterschaften der Jugendlichen, war ich letzte 16. Gegen wen habe ich verloren? Boah. Das ist jetzt böse, nein. Gegen Christian Franzl tatsächlich.
Och, mit dem habe ich noch trainiert.
Er hat mir die Grenzen aufgezeigt. Ja, aber jetzt, ja. Ich möchte nicht in der Vergangenheit schwelgen. So viel zu schwelgen gab es da jetzt auch nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich 3-mal an Europameisterschaften teilgenommen habe.
Ja, guck.
Und zwar 92, 94 und 96 das letzte Mal.
Und du hast auf jeden Fall eine Medaille gewonnen, glaube ich, ne? Im Team. Kann das sein?
Ich habe tatsächlich eine Medaille in Birmingham 94. Da habe ich dann auch mal spielen dürfen. Ist ja immer so ein schmaler Grat, wenn du so als Nummer 4 irgendwo dabei bist. Aber ja, das ein oder andere Mal habe ich auch gespielt. Und 94 gab es eine Medaille.
Das ist stark. Und ich kann euch sagen, es haben einige da hier geantwortet. Also so an die 40 oder 50. Und die Mehrheit hat Erik Bottroff gesagt, auf jeden Fall.
Völlig überbewertet.
Erik, deine Fangemeinde, die hast
Erik
du
natürlich. Erik
natürlich. Völlig überbewertet.
Ja, da würde ich nochmal kurz Richtung Fanbase, Erik und ich, wir freuen uns immer so ein bisschen über eine Zahl. Da wollen wir euch so ein bisschen jetzt auch mal zum Wettrennen auffordern, Benedikt. Wir sind konstant 100 Follower vor euch bei Instagram. Und ich kenne ja Richard Brause noch als Spieler. Ich weiß, dass der auch jemand ist, der Challenges wahrnimmt. Und ich, also ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass wir da führen. Und okay. Also,
aber Lennart, ja. Du hetzt jetzt hier gerade den. Lennart, bist du eigentlich wahnsinnig? Du hetzt jetzt hier gerade. Das ist
ein kleiner Spaß, Erik.
Ja, den, das ist aber. Du ich hetzt freue mich, dass
dein Mann
ist. Du hetzt gerade den Staatspodcast gegen uns auf.
Den Staat, so seht ihr uns also. Jetzt kommt's raus. Ihr seid das kleine gallische Dorf.
Nee, wir sind die Hobbyathleten.
Ja, ich habe das auch schon mit Missmut festgestellt, dass wir hinter euch da sind. Und ihr habt halt auch noch, wenn nichts mehr geht, habt ihr halt noch den Erich im Bruno Banani Unterhosen, den er vielleicht posten könnte. Den
können wir nochmal bringen, Erich.
Ja, die habe ich verschenkt, das weiß ich jetzt. Die habe ich verschenkt. Die
kann man ja nachkaufen, das ist ja nicht das Problem. Ja.
Naja.
Du, also, ja, dann machen wir doch einfach.
Die Challenge machen wir irgendwie, Benedikt, oder?
Ja, das mussten wir jetzt irgendwie sagen. Ist nicht böse gemeint, Jungs, ne, wisst ihr. Aber wir mussten irgendwie so einen kleinen, Erich hat mich 3-mal darauf hingewiesen, schon vor der Sendung, dass wir da immer irgendwie komischerweise gemeinsam wachsen. Und vielleicht haben wir ein bisschen früher angefangen.
Richard, du gehst jetzt gleich mal rüber zu Timo, sagst, sie sollen mal unseren Podcast bewerben in ihren Stories.
Ja, aber nur auf Weibo, ne? Nirgendwo an. Und dann sag doch dem Timo, er soll mal beide Podcasts bewerben. Win-win, nee, oder?
Ich sag mal ihm sicher nicht, wenn wir vor euch kommen wollen. Also.
Der freut sich dann sehr, wenn ich jetzt gleich noch um 21.38 Uhr bei ihm reinplatze.
Ja, wir brauchen auch mal, Erich, Timo haben wir uns noch nicht getraut zu fragen bis jetzt, ne?
Haben wir echt nicht getraut, ja. Haben wir uns nicht getraut, das ist so. Vielleicht wagen wir uns da mal ran.
Tja, das könnt ihr machen, oder? Der kommt sicher auch zu euch.
Aber ich habe noch eine Frage für euch.
Wenn ihr uns
100 zum Grübeln. Euro verkauft.
Oh, jetzt, zum Grübeln, da bin ich gespannt.
Das ist schwierig bei mir.
Die Frage lautet, also ihr habt ja eine Frage gestellt an eure Hörerschaft und jetzt stellen wir eine Frage an euch. Ihr müsst nicht, ihr werdet wahrscheinlich heute nicht drauf kommen, ihr könnt ein bisschen grübeln und uns dann informieren. Was hatten Lennart und meine Tochter heute gemeinsam?
Erich, du musst noch einen kleinen Tipp geben, das ist unmöglich.
Ich hoffe nicht Geburtstag, sonst ist peinlich.
Lennart war beim Bäcker. Der Richard hat
die Nussecken.
Nee, richtige Abteilung. Der Richard hat gleich. Nee.
Wisst ihr, mit sowas muss ich dann auch erstmal, werde ich dann auch konfrontiert. In der Schlange stehend, ruft mich Erich an. Ich weiß, er hat Urlaub, er ist gut gelaunt, er hat auf jeden Fall was zu erzählen. Ich stehe da hektisch irgendwie an und mich irgendwie mit irgendwas Süßem
nicht verraten, ja.
Und dann kommt da so eine Replik auf sowas. Das ist Erich Bottroff. Also ein Leben mit Erich Bottroff. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
Nee, also ich komme jetzt nicht drauf. Ich muss darüber sinnieren. Genauso wie der Erik mehr als eine Minute noch sinniert hat.
Ja.
Was er uns noch sagen wollte.
Wir fragen das einfach auch wieder bei Instagram. Dann was haben... Aber mal was, Eriks Tochter und Lennart gemeinsam beim Bäcker.
Nee, nicht gemeinsame Bäcker. Lennart hatte dieses Erlebnis beim Bäcker. Meine Tochter hat es auf dem Spielplatz erlebt.
Das
ist ja echt schwer.
Fällt mir nur Fäkalhumor ein. Also, das
kann man nicht rausfinden.
Kann man schon.
Nee, kann man nicht. Unmöglich.
Sollen wir lösen?
Lös mal, komm.
Lös mal. Ist ein Bienenstich.
Komm mal, hör auf, ey. Oh Gott.
Das hört mir an. Ich stehe im Bäcker in der Reihe und dann kommt sowas. Weißt du, ich sitze da. Und
aber gut, das hatte Esprit und es war ein Spiel mit Worten.
So.
Und es stimmt sogar.
Und Fakt, ne? Lennart hat es geschmeckt und mit der Eda geht's aber wieder gut.
Ja, okay, danke. Unser Großer hat auch einen vor zwei Tagen. Ja. Schlimm, diese, war es wirklich ein Bienenstich? Also bei unserem Großen, der sagt Bienenstich, es war aber ein Wespenstich.
Nee, es war zum Glück tatsächlich eine Biene. Ich habe die ja rausgerupft dann. Und den Stachel auch.
Okay, Leute, wir haben noch Zuhörerfragen, die müssen wir jetzt noch beantworten. Und dann können wir. Achso, nee, warte mal, Lennart, du musst noch. Wir verlosen gleich. Wir bestimmen gleich den Gewinner. Also 16 Leute haben auf Richard getippt und viel mehr auf Erich. Also sag mal eine Zahl zwischen 1 und 16, Lennart. Komm, du bist die Glücksfee jetzt.
10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Krulli.h hat 2 Tickets gewonnen für München. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden dich mit dir auseinandersetzen.
Super, Glückwunsch. Hotel ist günstig dort, habe ich gehört. Hoffentlich kommt er nicht aus Hamburg. Ja, dann wird es wirklich mit Hotelübernachtung.
Ja, mein Gott, da gibt es hier auch Jugendherbergen. So, Zuhörerfragen, pass auf, sind nur 4 Stück und dann, ich sehe den Richard, der kriegt schon, die Augen werden schon ein bisschen kleiner. Morgens ein langer Tag, coachen musst du wahrscheinlich nicht, oder? So viel Spiele sind nicht.
Nein, es ist ja tatsächlich so, dass wir den Feeder auf der einen Seite haben, aber beim Champion ist es so, dass du so ein Ein-Tisch-System eben hast und ja, das ist übersichtlich.
Aber beim Feeder musst du auch nicht mal so...
Da muss ich jetzt mal gleich noch mich mit Rossi, Tami und Lars absprechen, aber ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt. Also ich bin da so derjenige, der so im Hintergrund wühlt, aber natürlich Gewehr bei Fuß stehen würde, um da nochmal einzuspringen. Das wissen alle und da werde ich auch regelmäßig mit aufgezogen.
Boah, von Richard Brause würde ich auch gerne mal gecoacht werden, oder Erik?
Das wäre sicher interessant, ne?
Ja.
Kommt vielleicht
Benedikt,
noch.
Benedikt, vielleicht ist das genau, also... Wir brauchen eine Wildcard für das Doppel Viking Bottroff.
Und Browser als Coach.
So.
Ihr habt doch die Claudia auch schon im Podcast gehabt. Ihr seid doch sicher. mit der Claudia richtig gut, dann vielleicht müsst ihr da auch mal flankierend mal nachfragen so und dann sagt er, der Benedikt hat gesagt, der hat uns vermisst in Saarbrücken und so und der Richard wird
ja,
uns
coachen. Ja, aber es bringt ja auch nichts, wenn du gekündigt wirst und wir die Wildcard haben. Das wollen wir ja auch nicht.
Nein, das kriegen wir auf eine freundlichere Art und Weise hin. Ja. Ja, wollen wir mal gucken. Also, was ich gelernt habe, ist, dass in Rimini dieses Jahr die Senioren-Europameisterschaften waren mit 3.500 Teilnehmern und über 1.000 aus Deutschland.
Fast, ja. 800, glaube ich. Und wir haben, glaube ich, 69 Medaillen gewonnen oder irgendwie sowas.
Ja, Richard, da musst du nur noch ein wenig auf mich warten, dann bin ich auch mit dabei.
Genau, also ein bisschen warten müssen wir noch, aber könnte ja mal eine Idee sein.
Die nächste ist, glaube ich, Norwegen, Richard. Das ist doch ein ganz schönes Reiseziel eigentlich, vielleicht.
Ja, aber ehrlicherweise...
Links-Links-Doppel, Richard.
Das wär mal was.
Das gibt auf jeden Fall ein Schlangenspektakel.
Ja.
Es gibt ein Schlangenspektakel. So, jetzt Zuhörerfragen. Die Rededisziplin ist durchwachsen. Kommt gleich eine ketzerische Frage zum Anfang. Marian, Jo, wenn ihr euch für eine der Sachen entscheiden müsstet, mit denen ihr dann für ein Jahr in Anführungsstrichen gesegnet wäret, welche dieser vier Sachen wäre das? Erstens Lennarts Rückhand, zweitens Benes TTR-Punkte, drittens Eriks Aufschläge oder viertens Richards Frischklebe-Ritual?
Also das ist auf jeden Fall ein Hörer, der auch bei uns aktiv ist. Das kann ich dir so sagen.
Marian,
da sind wir schon mal bei der Schnittmenge.
Also mich interessiert ja eigentlich also es ist ja klar, was dahinter steht, mich interessiert da, was mit Richards Frischklebe-Ritual auf sich hat. Das klingt doch nach einer Anekdote, oder? Anekdote.
Tja, also ohne jetzt dann zu sehr vorzupreschen, so eine originale Anekdote zum Frischkleben, wobei, wenn ich jetzt nochmal so tief nachdenke, das könnte eine Anekdote eigentlich werden. Weil nämlich, also das ist so gewesen.
Ja, Überstunden, also, Benedikt, Überstunden
ja,
heute.
Ja, also um es auf den Punkt zu bringen. Also wir haben ja in dieser Generation frisch geklebt. Also das war ja nicht mehr normal. Also wir haben ja unglaublich viele Frischklebebelege eben gehabt. Und wir haben nicht einmal frisch geklebt. Wir haben dann oftmals mit ganz dünnem Kleber 6, 8, 10 Schichten geklebt. Und mein Ritual war dann eigentlich immer der Klacktest. Der Klacktest, der wurde dann meist eben auch in den Hotelzimmern ausgeführt, indem ich eben dann mich vor die Wand stellte, vor die Hotelwand und dann den Soundcheck machte, indem ich eben den Schläger, also beziehungsweise den Ball gegen den Schläger schlug und den Ball damit gegen die Wand prallen ließ. Und erst dann, wenn ich ein gutes Gefühl bei diesem finalen Soundcheck hatte, war ich dann innerlich entspannt und ruhig für den nächsten Tag. Das habe ich dann irgendwann so weit kultiviert, dass ich das auch auf Lehrgängen vom Training gemacht habe, was dann der ein oder andere meiner Nationalmannschaftskollegen, ich denke dann auch an meinen Zimmerpartner Peter Franz, in seiner ihm ruhigen Art kommentiert hat und sowas in der Richtung gesagt hat, jetzt ist aber endlich gut. Also insofern, das war das Kleberitual, was mir so ein bisschen eingefallen ist mit Soundcheck. Ob das gemeint ist, das erschließt sich mir nicht in letzter Instanz.
Das weiß ich auch nicht, nee. Ich weiß auch nicht, ob wir die Frage jetzt letztgültig beantworten müssen.
Also ich würde sie ganz klar beantworten, weil ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der sich in den letzten 3 Jahren so extrem stark verbessert hat im Aufschlagspiel wie Erich Bottroff. Und dass der so morsche Aufschläge hat. Also dieser Rückhandaufschlag von ihm, sehe ich auch hin und wieder den Ball einmal Richtung Lampe steigen, wenn er den Kick da reinwirft. Also von daher, ich würde die Aufschläge von Erich nehmen.
Tatsächlich, auch wenn ich mich regelmäßig und immer wieder darüber fröhlich echauffiere, müsste ich da vielleicht in Zukunft etwas mehr differenzieren, indem ich sage, wie der Richard schon gesagt hat, vielleicht mehr mit Kopf als mit Bauch argumentieren. In Richtung Lennarts Rückhand. Die ist in der Eröffnung tatsächlich genauso schlecht, wie ich es immer wieder gebe. Aber gerade im passiven Spiel, habe ich jetzt gesehen, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Plastikball geschuldet. Da etwas mehr Kontrolle im Spiel. Also ich würde, glaube ich, tauschen, um es dann zu verbessern.
Sehr gut. Nächste Frage. TTC Bern. Wieso hat es Erich nicht bis ganz nach oben geschafft? Kurze Antwort bitte.
Von wem?
Es ist die Frage, was oben ist.
Ja, das. So viel zum Thema. Kurze Antwort.
Da, wo Erich ist, ist oben.
Also, ja, verstehst du die Frage quasi nicht, Erich? Also,
doch, ich verstehe die Frage.
Du bist ganz oben.
Vielleicht müsste man den damaligen Sportdirektor fragen. Den Vorgänger von Richie.
Meinst du den Dirk?
Ja.
Ja, mal gucken. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, würde ich da nochmal nachfragen.
Frag nochmal nach.
Ja, gefühlt würde ich die Frage jetzt unbeantwortet im Raum stehen lassen.
Darauf können wir uns einigen. Aber ich bin gespannt, wenn er die Akte nochmal rausholt.
Ich bin gespannt, jetzt die nächsten zwei Fragen, da kann man wieder eine halbe Stunde drüber sinnieren. Michael TT, was haltet ihr von teuren Belägen, 50 Euro plus und sind die sinnvoll? Es sind ein paar befangen hier, glaube ich, aber und ich nehme mich mal als Amateur raus aus der Antwort.
Ja, der Richard auch, ne? Der ist
der Richard, der ist immer vor Angst. Richard ist gerade, ich glaube, sein Datenvolumen ist jetzt weg. Ja. Aber ihr könnt so lange, bis er zurückkehrt, die Frage vielleicht beantworten, ihr beiden Plattenblauscher.
Ja, ich finde die absolut gerechtfertigt auch. Und an dem Thema bin ich ja ein bisschen näher dran. Und man muss auch einfach sehen, oder man kann jetzt nicht einmal sagen, auch der Belag kostet 50 Euro. Früher hat er mal 20 Mark gekostet. Es ist in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert und mittlerweile kann man diesen Herstellungsprozess und den Entwicklungsprozess eines Belages, den muss man da, also man muss irgendwie alles reinpacken. Man kann nicht einfach nur sagen, der Belag kostet jetzt 50 Euro, ist der gut oder ist das sinnvoll? Es kommt immer darauf an, für welchen Bereich. Also ich würde nicht sagen, dass es pauschal den besten oder dass der teuerste Belag der beste ist, sondern ich würde das ein bisschen individueller beantworten wollen, indem ich sage, es gibt nur den individuell passenden Belag und je nach Spielsystem muss man dann gucken, ja, was für Oberflächen, was für Technologien, also da hat sich ja in den letzten Jahren sehr, 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 sehr viel entwickelt und viel verbessert und es gibt da auch ziemlich große Unterschiede und die Entwicklung hört eigentlich nicht auf und ist jetzt gerade wieder an einen neuen Punkt gelangt, was die Belagentwicklung angeht und deswegen würde ich sagen, ist der Preis schon gerechtfertigt, wenn man eben auch berücksichtigt, was da für Arbeit und Entwicklung dahinter steckt.
Lennart nickt. Wir warten noch weiterhin auf Richard.
Das hat er bei mir noch nie gemacht.
Noch bei dir genickt?
Einfach durchgewunken. Einfache Zustimmung.
Dafür haben wir jetzt noch eine Materialfrage. Die kann vielleicht der Lennart beantworten. Von Shifu 1701, das ist auch die letzte Frage. Rutschtische versus Stopptische. Ist das wahr? Also gibt es das? Und gibt es da Tipps für Amateure? Querstrich, bin ich der Amateur? Spielt das für mich überhaupt eine große Rolle? Ja, ich weiß auch immer nur von den Profis, muss ich sagen.
Genau, ich finde das immer schwer jetzt für sozusagen so ein anderes, also für eine andere Spielklasse zu beantworten. Also ich würde sagen, ich zähle jetzt nicht zu den Materialfetischisten, aber was man sagen muss, dass es unterschiedliche Tischoberflächen gibt und dass die Flugkurve des Balles gerade für mich wichtig beim Aufschlag schon sehr unterschiedlich ist. Also auf einigen Aufschlägen ist es eher schwierig, kurz aufzuschlagen mit viel Rotation. Auf anderen Tischen ist es deutlich einfacher. Also es gibt diese Unterschiede. Mich wundert das immer, dass es diese Unterschiede gibt, dass es da nicht eine Norm gibt, die irgendwie was vorschreibt, weil letztendlich ist der Tisch ja ähnlich wie der Ball und dann auch die Belege.
Ja, es gibt eine Norm, aber die Norm ist
breit.
Es gibt eine Norm.
Immer noch. Ja.
Erzähl erst mal.
Nee, also ich kann das nur bestätigen. Also es gibt Unterschiede. Ich glaube, da braucht man nicht drum rumzureden. Und ich glaube, dass auch elementar sein können. Man kann sich sicherlich auf alles einstellen, aber es ist ja auch auch zu sehen im Zentrum Düsseldorf und so, da sind ja alle Tische da. Und dass man schon auch merkt, dass gerade die Profis sehr genau achten, auf welchem Tisch sie sich vorbereiten auf die jeweiligen Turniere und es eben nicht völlig egal ist. Genau, also von daher Erich?
Will ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, ausnahmsweise, zu deiner ausführlichen Antwort? Es gibt eine Norm für Oberflächen, es gibt aber auch, also insgesamt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Profispieler davon sprechen, oh, das ist ein Rutschtisch, oh, das ist ein Stopptisch, muss man immer noch auch über den Tellerrand hinausschauen und muss gucken, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. In welcher Halle steht der Tisch, auf welcher Tischoberfläche oder auf welchem Tisch wird in Kombination mit welchem Ball gespielt. Das sind alles Komponenten, die irgendwie auch dazu beitragen zu dieser Aussage. Es gibt dann auch noch einen Riesenfaktor. Ich glaube, dass die Unterschiede der einzelnen Tischoberflächen gar nicht mal so ausschlaggebend ist, dass man sagt, boah, das ist jetzt aber mega krass in die eine oder in die andere Richtung. Oftmals ist es auch so, ich sag mal, wenn so eine 25 Jahre alte Speckplatte irgendwo in der Halle steht und da ein niegelnagelneuer Hightech-Tisch mit Servolenkung, sage ich jetzt mal, angeliefert wird, ist, dass es dann auch, ich sag mal, einen Unterschied gibt in der Justierung. Sind die Ecken, sind die Tischfüße richtig justiert? Da gibt es so viele Feinheiten, dass man jetzt nicht, glaube ich, spontan oder nicht pauschal von einem Rutschtisch und von einem Stopptisch sprechen kann. Da gibt es zu viele Unterschiede, um das irgendwie einfach so plump rauszuhauen.
Okay.
Also habe ich wieder was gelernt heute.
Gerade, also zum zweiten Mal hintereinander, mehr Kopf als Bauch, ne?
Wahnsinn. Dafür haben wir den Richard haben wir verloren, glaube ich. Also der ist Datenvolumen zu Ende. Er hat zu mir gesagt, er hat eine Flatrate. Da hat er wohl sich getäuscht.
Aber wir waren jetzt auch am Ende angekommen. Also von daher.
Wir sind am Ende angekommen, genau. Ich mache nochmal ganz kurz Werbung für die European Championships. 13. bis 21. August finden die Tischtenniswettbewerbe statt. Tickets gibt's noch, glaube ich, oder weiß ich, tickets.munich2022.com. Einfach mal reinschauen. Der Deutsche Tischtennisbund wird mit voller Kapelle dort auflaufen. Das wird sicher spannend. Und wer den Sport liebt, der kann auch nochmal zum Leichtathletik gehen oder zum Klettern oder zum Turnen. Und ich frage euch jetzt mal, wann gibt's die nächste Folge Plattenplausch? Wollt ihr das jetzt noch verraten, Erich? Oder?
Ja, komm, ich hau's raus. Wir sind am 10. August, starten wir unser Riesen-Comeback, ähnlich wie Lance Armstrong. Da gibt's ein Riesen-Comeback und dann am 11. August gibt's wieder was auf Ohren.
Und gibt's irgendein Special zum Auftakt? Oder ist das noch Top Secret?
Das weiß ich jetzt noch nicht.
Das ist Top Secret, Benne.
Ja, okay. Oder so.
Dann habe ich, ich habe noch einen Cliffhanger. Ich habe bei meiner Recherche zu euch die Erik Bottroff-Story gefunden von Janina Schäbitz. Und ich werde mir nochmal den kommen lassen und dann den Titel Das Phantom der Sporthalle nochmal nachrecherchieren, was es damit auf sich hat.
Mach das, ja. Das hätte eigentlich, ich habe mal mit Jochen Lang, dem Geschäftsführer von mytischtennis.de gesprochen, der meinte, das ist einer der bestgeklicktesten Artikel aller Zeiten gewesen.
Ja, da werde ich nochmal nachlesen. Ansonsten, jetzt muss ich für den Richard den Abgesang noch mitmachen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, wir können das demnächst mal wieder machen. Die Instagram-Challenge ist angenommen. Wir werden versuchen, euch noch zu überholen bis 1500 Followern.
Ja, wir schalten jetzt auch in zweiten Gang.
Also doch Bruno Banani Unterhose. Ansonsten, Erich, du hast, glaube ich, Urlaub, ne? Gönn dir noch ein bisschen.
Ja.
Lennart, du bist jetzt an der Universität, du müsstest dann auch bald Semesterferien haben, oder? Aber du bist ja
vielfältig. Ja, ich habe auch bald Urlaub, eine Woche noch. Jetzt die letzte Woche. Ab Montag habe ich auch Urlaub.
Genau. Wahnsinn. Und dann freuen wir uns natürlich auf den Start von Plattenplausch.
Für dich geht's jetzt richtig los, ne? Mit der EM in München. Da musst du, glaube ich, richtig in die Tasten hauen.
Wobei wir ja auch nur Gast sind eigentlich dieses Mal. Das ist auch ungewohnt für uns, dass wir da an der Organisation und so weiter und so fort im Pressebereich eigentlich gar keine Aktien haben. Wir sind auch ganz normal akkreditiert. Und da gucken wir mal, was dazu ist. Aber es ist halt relativ lang, ne? Es sind, ich habe es gerade gesagt.
10 Tage, ne?
9 Tage, genau, 9 Tage plus minus 1-2 Tage davor und danach. Ja, aber da, ich werde meine Freiräume finden.
Wirklich so. Danke für die Einladung, Benedikt. Wir waren sehr gerne dort.
Ja, ihr habt ja damit angefangen. Der Richard hat sofort gesagt, wir müssen die Rückeinladung machen und
schön, dass es
geklappt hat. PPP meets PP. Und für alle Hörer von uns, die, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, euren Podcast noch nicht kennen, Plattenplausch gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seid, wie schon erwähnt, auch bei Instagram unterwegs und es sei allen nur ans Herz gelegt, auch bei euch mal reinzuhören. In diesem Sinne.
Danke fürs, Dank. Für die Gastfreundschaft hier.
Und gute Nacht, ne? Ja, vielen Dank und gute Nacht. Und
jetzt haben auch die Kinder das Schwein aufgehört, ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt extra so lange gemacht in der Hoffnung, dass deine Kinder jetzt tief und fest schlafen.
Kann ich nachvollziehen.
So, tschüss zusammen, ihr beiden.
Tschüss zusammen.
Macht's gut. Nacht. Danke. Ciao, ciao. Wow.